Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Frank, frisch geworden.
Ja, es wird kälter, ne?
Es wird fußkalt in der Garage. Deshalb machen wir mal einen heißen Podcast. Ich will mich erstmal bei Marco Rassfeld bedanken hier am Anfang. Der betreibt die Seite autobuch.guru.
Genau.
Beziehungsweise, ja doch, autobuch.guru. Das ist tatsächlich eine private Seite.
Genau.
Er kauft Autobücher, sammelt die und schreibt aber auch eine Rezension darüber.
So ist es.
Finde ich ziemlich cool, die Seite, ehrlich gesagt. Ist auch grafisch schön gemacht. Und der Marco hat sich dazu hinreißen lassen, mir eine Zeitung zu schicken. Aufgrund unseres Podcasts, wo wir uns über den König Mercedes unterhalten haben. Und zwar hat er mir eine Automotor und Sport geschickt von 1985 mit Tuning-Autos drin. Und da ist auch der leuchtend blaue König 500 SL drin.
Genau, ich hatte ja seinen Beitrag auch geteilt letzte Woche. Ich folge ihm auch schon lange. Es ist wirklich sehr genial. Ich kann das nur empfehlen.
Das Peinliche ist nur, ne? Ich packe die Zeitung aus und denke mir, ach, die habe ich doch.
Ja, naja, aber das ist gut.
Dann,
das ist
auch ein. Dann habe ich in meinem Regal unter den, da gibt es ein Fach, wo diese ganzen alten Autozeitungen liegen. Und ich sage, irgendwie, die habe ich doch, das gibt's doch nicht. Und zack, ich hatte sie schon. Aber er hat sie auch doppelt, er hat ganz nett geschrieben, er hat die alle doppelt und er gibt mir gerne eine Update. Und hat mir auch gesagt, wenn ich nochmal eine Frage hätte oder irgendwas, also er hätte ein großes Archiv. Das finde ich total nett und guckt euch mal die Seite an, autobuch.guru, weil das ist eine spannende Geschichte. Und dann war der Sven Groth bei mir.
Warte mal, lass mich das noch mal kurz ergänzen. Ja. Also ich folge ihm auch schon wirklich eine ganze Weile bei Instagram, autobuch.guru. Und habe mich mit ihm auch immer sehr viel über Bücher ausgetauscht, weil wenn ich ein Buch irgendwie kaufen wollte, dann konnte er mir genau sagen, ob das gut ist und was man da sehen muss und was man vielleicht alternativ nehmen kann. Super coole Seite, super coole Rezensionen und macht wirklich Spaß. Also hilft einem, wenn man vielleicht auch das eine oder andere, vielleicht teurere Buch, da gibt es ja auch mal Bücher, die kosten locker mal Hunderter, kaufen möchte, ob das dann wirklich was ist. Und kann ich nur empfehlen, sehr nett gemacht und sehr netter Mensch.
Ja, vor allen Dingen, ich finde es immer faszinierend, was Leute so für eine Privatinitiative haben oder für einen Antrieb haben,
genau.
Das alles so durchzuziehen. Ne? Das genau. Ist schon gewaltig. Ne?
Ja.
Dann war der Sven Groth bei mir. Der Sven Groth ist ein Fotograf, der hat ein Büro für visuelle Kommunikation, wie es so schön heißt, also für Grafikdesign und Art Direction und halt Klassikerfotografie. Und er hat auch eine Seite, die heißt www.dasbestepferdimstall.de. Jedenfalls mit Bindestrich, also www.das-beste-pferd-im-stall.de. Der macht wahnsinnig geile Autobilder, also unglaublich. Bin total geflasht gewesen. Und er hat ein neues Projekt, ein Buch und ist irgendwie auch auf mich gekommen und hat gehofft, dass ich da irgendwie mitmachen will mit einem Fahrzeug. Das wird auch passieren. Mhm. Und der hat mir es gibt hier so ein Booklet mit seinen, da sind so ein paar, Beispiele drin. Mhm. Auch Fotos, hier zum Beispiel das Foto, was ich gerade aufgeschlagen habe, mit einem alten Porsche 356 Speedster, das ist gemacht worden für die Porsche Classic, fürs Magazine, also für das Werksmagazin. Und mega Bilder, die der einfach macht.
Ja, super hochwertig, ne?
Und super hochwertig, tolle
Kulissen,
in Anführungsstrichen Kulissen. Genau, alles hier in Hamburg, ne? Wirklich spannende Geschichte, freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit mit ihm. Das wird sicher noch die nächsten Jahre ein paar Früchte tragen, ne?
Ja, gut, im Endeffekt gibt es ja hier immer so viel wechselnde, interessante Fahrzeuge. Davon profitieren am Ende ja mindestens beide von. Aber eigentlich auch alle, die Bilder sehen dürfen.
Ja, also sagen wir mal so, wenn jemand hier so, also wenn ich mit einem Fotografen das mache und ein Auto zur Verfügung stelle, Beziehungsweise man muss auch mal dann, das ist ja immer so eine Geschichte, ne? Bei Kommissionswaren muss man erstmal mit dem Besitzer sprechen,
richtig,
ob der da Lust drauf hat. Aber wenn man dann sowas macht, in der Regel, bis dann sowas, ein Druckwerk oder eine Zeitschrift oder ein Bild erscheint irgendwo, ist das Auto hier eh längst verkauft. So, also das ist jetzt, wie soll ich sagen?
Ja, dann geht es nur noch um den neuen Besitzer, ne?
Ja, also es ist für mich kein, es ist für mich ein After-Sales-Marketing-Tool. Insofern, als dass jemand so ein schönes Buch in der Hand hat, sagt, ach guck mal, Garage 11, oh, das ist ja ein cooles Auto, so, ne? Aber naja, ich mache da mit, ich finde das total klasse. Ne?
Naja, ich finde es, also es, mir ganz persönlich geht es oft so, dass ich von Autos, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mochte, die ich selber besessen habe, oftmals keine guten Bilder habe. Weil die hat man mal so nebenbei fotografiert und wenn die weg sind, dann ärgert man sich, weil das sind ja bleibende Erinnerungen. Eigentlich ist es doch schön, wenn man von den Fahrzeugen wenigstens noch ein, zwei, ich sag mal, Bilder hat in Action oder eben auch wirklich von einem Fotografen. Sollte man viel mehr machen, weil ist halt was für die Ewigkeit, ne?
Das ist richtig. Ja. Mit dem richtigen Speichermedium.
Ja.
Was einem nicht abkackt nach 20 Jahren. Ja, die Woche fing bei mir auch ganz witzig an. Ich habe mir am Anfang der Woche einen Super 7 Lotus S3 angeguckt. Ein stranges Auto ist tatsächlich, in den Papieren ist es ein Lotus. Mhm. Aber wenn man sich die Fahrgestellnummer anguckt und in alle Foren geht, dann kommt man darauf, dass es irgendwie nicht kein Lotus sein kann. Mhm. Und der Rahmen, also es 73er Auto und der Rahmen von dem Auto hat auch Verstärkung und Verstrebung, die nur ein Ketterhemmrahmen hatte.
Okay.
Und deshalb ist relativ sicher, dass das ein, sonst wäre der Rahmen dann nicht drunter. Also es gibt zwei Varianten. Es gibt noch die Variante, es war ein Lotus, der einen Rahmenschaden hatte und der wurde mit einem Ketterhemmrahmen repariert.
Das war jetzt übrigens auch, habe ich eben gedacht, so, wäre das auch eine Möglichkeit?
Auch eine Möglichkeit, aber ich glaube eher, oder auch der Besitzer, der jetzige, glaubt eher, dass es hier um einen ganz frühen Ketterhem handelt, weil auch die Kombination, im Lotus gab es diesen Twin-Cam-Motor nicht. Mhm. Den gab es auch deshalb nicht, weil der eigentlich zu viel Leistung hat für den Rahmen.
Okay.
Aber der Ketterhemrahmen ja verstärkt ist. So. Und da muss man wissen, also Lotus war finanziell am Ende sozusagen, die Seven-Produktion. Mhm. Ist von Ketterhem gekauft oder von diesem Ketterhem gekauft worden. So. Und die Rahmen zum Beispiel wurden von unter anderem auch von der Firma AM, die haben auch so eine Nummer eingeschlagen irgendwo in den Rahmen, produziert für Lotus. Mhm. Und dieser Ketterhemrahmen von diesem Wagen hat auch eine AM-Nummer, ist auch ein AM-Rahmen. Mhm. Und das heißt, das Auto entspricht, also es entspricht eigentlich nur Lotus komplett. Du kannst es nicht unterscheiden, als Laie kannst du es gar nicht unterscheiden. Du kannst im ersten Moment nur reingucken und siehst dann, praktisch in Höhe A-Säule, die ja nicht vorhanden ist, aber in einer Höhe A-Säule siehst du Streben, die ein Lotus nicht hatte. Die hat aber ein Ketterhemm, also weil er Stell von Rahmen hat. Und der Kunde hatte den Wagen in Südfrankreich gekauft als Lotus, mit Lotus-Papieren auch. Mhm. Und ist auch immer noch in Papieren Lotus, weil es gab ja gar keine anderen. Und hatte eine belgische Zulassung, hat einen Belgier gehört, der in Südfrankreich lebte. Hat den importiert vor gut 15 Jahren. Ein bisschen gefahren, Auto hat Probleme gemacht. Dann war er bei Alex beim TÜV und dann hat Alex gesagt, ja, boah, das TÜV, ja, also der Rahmen, der hat schon so Rissbildung an zwei, drei Stellen und so. Boah. So gab's, und dann, okay, alles klar. Motor war schon komplett überholt hier in Deutschland. Mhm. Wurde das Auto dann nach England gebracht zu einem Spezialisten, der sich mit Lotus Rohrrahmen auskennt. Und dann ist das Ding komplett von 2014 bis 2018 restauriert worden, Rahmen und Karosserie.
Okay.
Und das Coole ist, wenn du den Wagen jetzt siehst, der ist, so wie er jetzt da steht, 500 Kilometer gelaufen. Mhm. Ja? Der ist so, mit so einem Händchen restauriert, der sieht halt gebraucht aus. Mhm. Mhm. Also du kommst nicht auf die Idee, dass das ein voll restauriertes Auto ist eigentlich. Mhm. Ist es aber. Mhm. Also der hat dieses Look und Feel von einem gebrauchten Lotus ganz einfach,
cool,
der fast 50 Jahre alt ist.
So, ja, Wahnsinn, ne?
Und wahrscheinlich hat der, also wir haben uns da, er hat mir so seine Gedanken zugetragen, der Besitzer. Der Wagen, also der Motor ist ein 1600er Kent Ford Motor mit einem Twin Cam Kopf drauf, also mit zwei obenliegenden Nockenwellen. Der ist
die
aber
Basis für so vieles Schnelles, was gebaut wurde.
Genau, der ist aber umgebaut worden auf Trockensumpfschmierung.
Oh Gott.
Und das wohl auch schon früh, hat auch einen Trocken, also einen Öltank und so weiter. Und da kann man eigentlich nur von ausgehen, das wurde gemacht, um den Wagen rennmäßig zu bewegen eigentlich, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Ne?
Ja gut, ich meine, das Auto ist natürlich eine Wahnsinnsbasis, grundsätzlich sehr, sehr sportlich, mega niedriger Schwerpunkt, dann so ein Motor mit der Leistung. Ich glaube, so ein Auto war halt, sorry, in dem Moment, als er gebaut wurde, Anfang der 70er Jahre, ein richtiger Killer.
Ja. Also, ist übrigens ein echter Linkslenker, also ist nicht umgebaut worden zum Linkslenker.
Ja, auch das ist ja auch, super selten.
Ja, hat auch riesen Nachteile, wie man, da muss man erstmal drauf kommen, der Auspuff läuft auf der linken Seite.
Schön.
Und wenn du rechts sitzt, ist es egal. Wenn du links sitzt, ist das nicht witzig.
Nee, dann ist das einfach nur schwitzig.
Wirst du gegrillt am Krümmer.
Dann ist das schwitzig, nicht witzig.
Ja, hat er extra haben sie mit Testrohren aus Edelstahl, haben sie das verlängert und verlegt, sodass auch, wenn du gefahren bist, bist du umgekommen mit den Abgasen eigentlich dadurch, ne? Weil du sitzt eigentlich auf der falschen Seite. Die Engländer sind jetzt nicht beigegangen und gesagt, ach so, es wird ein Linkslenker, bauen wir einen Auspuff auf die andere Seite. Nee, sondern der ist trotzdem da, wo er immer ist. Das ist das Problem.
Ja,
ja, witziges Auto, freue ich mich auch total drauf.
Das ist lustig. Ja, finde ich. Also ich habe das gelesen und habe nur gedacht, Jens, irgendwie, dachte ich, Caterham, ich habe das einfach viel, viel später verortet. Mir war dann eben auch nicht klar, bis wann es eigentlich echte, in Anführungsstrichen, Lotus Super 7 gab und ab wann es dann eben irgendwann, ich sag mal, Kit-Car-Umbauten waren, was auch immer. Also.
Ja, tatsächlich, der Lotus 7 war in ganz frühen Jahren ja auch ein Kit-Car. Das Interessante ist, dass die meisten, auch was man als Caterham kennt, so sind spätere S, praktisch in Anführungsstrichen S4, also breiter, mit breiterer Karosse und so weiter. So ein schmaler Lotus 7 S3, das ist eine recht seltene Geschichte.
Ah, okay.
Und er hat obendrein auch noch, der hat nicht mal breitere Reifen und hat auch extra nur diese kleinen 13 Zoll draufgelassen, die auch hinten in der Karosserie eigentlich verschwinden. Die sind eigentlich viel zu schmal. Und der Wagen hat hinten sein Reserverad draufgeschraubt, wo es hingehört. Also im ersten Moment denkt man gar nicht sportlich, das Ding. Also so, ne? Aber Pustekuchen. Das haben ein paar Leute auch erkannt. Das hat auch jemand auf Instagram mal zum Beispiel einer geschrieben, nur so kann man ihn fahren. Und auf Facebook hat auch einer geschrieben, die beste Kombination aus allem, Caterham, Serie S3, bla Motor und so weiter. Also das ist auch mit diesem Wissen aufgebaut worden, das Auto. Also der Besitzer fährt richtig, fast schon also semi-professionell, auch historische Rennen, auch in England. Und also der Wagen ist, das ist sehr, sehr speziell. Der Kundenkreis ist so extrem klein für so ein Auto.
Ja, ja, klar.
Auch da hat irgendeiner auf Facebook, hat direkt einer drunter geschrieben, mehr kostet 24,9. Da habe ich nur drunter geschrieben, aber ohne Antriebsstrang. Weil kann ich euch jetzt schon sagen, Preisgefüge ist so Mitte 40, ne?
Ja, ich hab das auch gelesen, dass du das so beantwortet hast. Ich habe den Preis jetzt, den höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe es dann natürlich schon geahnt, als du es geschrieben hast. Und habe auch so gedacht, so okay, da muss man jetzt schon ein bisschen tiefer einsteigen und wissen, dass man den nicht vergleichen kann mit den ganzen Dingern, die es halt für unter 20 irgendwie zu kaufen gibt. Das sind eben alles keine S3, sondern S4.
Nee,
und ganz andere Autos, kann man nicht vergleichen.
Nee,
das kann man nicht vergleichen.
Nee. Das hier ist.
Ist dann auch mit einem Ford Sierra-Motor.
Genau, nee, das hier ist ja praktisch die letzte, aber perfektionierte Evolution des echten Lotus. Also so, ne? Das ist der beste Lotus, den Lotus dann halt nicht mehr gebaut hat. Unter ihrem Namen. So, ja, also. Ne? Schon geil, wenn man sich damit beschäftigt so ein bisschen, dann kommt man auch ganz schnell auf den Trichter, auch der übrigens die. Du kannst ja ungefähr denken, was so eine Restaurierung und so ein Aufbau von so einem Auto kostet.
Naja, gut. Du, ganz ehrlich, und wenn es nur die 4 Jahre der Stellplatz ist in England,
ja,
also, mal ehrlich.
Das sind ganz, also wenn ich das recht überschaue, sind hier so gute 80.000 Euro über den Ladentisch gegangen.
Wahnsinn. Echte Leidenschaft. Naja, ja, aber ist eben auch was für jemanden, der da mit Bock hat, vielleicht auch mal historische Rennen zu fahren.
Leidenschaft hat auch jemand gezeigt, der mich angerufen hat aus Mitteldeutschland und mal eben am Telefon den Strosek gekauft hat.
Ja, da auf einmal war er weg.
Ja.
Auf einmal war er weg.
Ja, krass, ne?
Weißt du, was ich schade finde? Wenn jemand so ein Auto am Telefon kauft, der hat ihn ja wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Weißt du, warum ich das schade finde? Weil dieses Auto, wenn man ihn sieht, total beeindruckend ist vom Zustand her. In jedem Detail. Innen. Alles.
Ja, aber das ist trotzdem Ich weiß das ja. Und das Schönste ist für mich, sind solche Anrufe dann, wenn diese Autos dann da geliefert werden und die Leute dann schnallen, wie gut das Auto ist.
Ja. Ja, ja,
mit dem Strich 8er in München, der war auch nie hier. Mhm. Mir wurde der Strich 8er da in der Werkstatt abgeliefert, die Inspektionen und TÜV neu machen sollten.
Sollte vor allem.
Ja, so, ja, und diese Werkstatt hat den sofort hochgenommen, angeschaut und hat gesagt, Alter, das gibt's ja gar nicht, wie gut das Auto ist. So dieser Rücklauf, den kriegst du ja dann schon ab und zu. Das ist dann auch das ist zutiefst befriedigend immer für mich.
Ne? Ja.
Es ist ja immer wieder die Diskussion, habe ich mehrfach die Woche, was ist ein Garage 11 Auto, ne?
Also ich habe mich aber bei dem Porsche, lass mal ganz kurz bei dem Porsche bleiben, halt dein Wort. Ich habe mich bei dem Porsche die ganze Zeit gewundert, dass er nicht geht, weil wenn man weiß, wie wenige es überhaupt nur gibt, die quasi Serie 1 Rückleuchten haben, also die schmaleren Rückleuchten und dann eben einen Vierventilkopf da drauf haben, da gibt es sowieso nur ganz wenige von und dann geschaltet. Das ist ja eine Kombination, die mit Sicherheit auch echt gut fährt und Spaß macht. Und dann ist es eben ein Strosek, der in einem absolut perfekten Zustand ist. Da gibt es eben keine Risse, da gibt es eben keinen Müll. Im Innenraum ist das Leder, ist alles sowas von perfekt. Und so ein Auto in dem Zustand, man darf ja nicht vergessen, derjenige, der ihn damals gekauft hat, muss ja nicht unbedingt derjenige gewesen sein, der ihn die ersten 3 Jahre schon gepflegt hat. Hier ist es der Fall, hier sieht man das. Das Auto ist einfach outstanding. Und deshalb wunderte mich das auch in dieser Preisrange, weil der wäre ohne Strosek-Umbau mit dem Motor in der Konstellation wahrscheinlich für den gleichen Preis schon weg gewesen. Und eigentlich ist der Strosek noch mal viel exklusiver.
Ja, ist halt Geschmackssache. Ne?
Na, ist es, klar.
Aber jetzt guck mal, der Dreser ist weg. Am Montag kommt jemand wegen dem Dreser Polo.
Ach ja.
Der Gemballer war sofort weg. Jetzt ist der Strosek weg. So langsam gehen mir hier die Tuning-Autos aus. Aber es kommt ja der König Mercedes. Der ist übrigens gerade in der Mache. Das ist in der Mache, genau. Da kann ich gar nichts näher. Ich wollte dir was sagen, was eigentlich gar keinem was angeht. So, gut, egal. Gut. Auto kommt fertig hier hin. Und dann habe ich mir, gestern hat mir einer geschickt, ein KHL BMW in E21. Mhm. Mit einem 3,5 Liter Motor drin.
Ach du Scheiße, also mit, ja. Okay, mit einem 35er Motor
drin. Ja,
okay.
Mal gucken. Das ist natürlich auch sehr speziell, guter Zustand auch. Von diesen Autos gibt es eine Handvoll vielleicht, ne? Also wenn überhaupt, wo sollen die auch herkommen? Aber die Frage ist, will das jemand kaufen? Ne?
Interessant, dass du mir so ein Auto zeigst, weil genau so ein, ja, genau. Mh.
Aber hier, fährt 3,5er, ne?
Weißt du, warum mich das Auto erinnert? Mein Vater hatte damals, ist ja, wenn ich das jetzt so sehe, ich muss das ja beschreiben, weil ja KHL werden die meisten von euch wahrscheinlich jetzt kein Bild vor Augen haben. Müsst ihr natürlich auch googeln. Also E21 ist ja der alte 3er BMW, relativ schmale Karosse damals für so einen BMW eigentlich. Und der ist dann so, ich sag mal, so richtig, ja, verbreitert.
Rennsportmäßig.
Ja, so Rennsportmäßig, genau.
Eigentlich und sind das verbundene Kotflügelverbreitungen
freistehende. So, und weißt du was? Weißt du, warum ich dieses Auto, das hat für mich hat das eine Bedeutung? Weil mein Vater hat sich damals Anfang der 80er Jahre so ein Verbrenner-Rennauto gebaut. In einem Maßstab, keine Ahnung. In einem relativ großen Maßstab. Und da hatte er sich diese Karosserie gekauft. Genau die, ein verbreiterter E21. Und die saß da drauf in Gelb und hat dann damals sich Felgen selber gedreht auf der Drehbank. So schön mit Tiefbett. Dann so Moosgummi drum und so. Und du kennst ja das damals, diese Verbrenner mit diesem stinkigen, was sind die Gefahren? Nitroglycerin ist das, glaube ich.
Keine Ahnung.
Ganz fieser Kraftstoff, der heftig war und gestunken hat wie verrückt. Und daran kann ich mich halt erinnern. Und dieses Auto, ja, sieht so aus. Und ich habe genau so einen, letztes Jahr gab es so einen in Spanien, relativ, aber da muss man, hast du den gesehen, den Wagen, oder nur die Bilder
erstmal? Nee, ich habe erst nur die Bilder gesehen. Ich bin mir aber auch noch nicht sicher, ob das mein Thema ist.
Ja, ich finde den,
ich
finde den schon stark.
Ja, also, ja, aber... Ja,
ich muss das mal kurz beschreiben. Also ihr seht die Bilder ja jetzt nicht. Also er hat eine weiße, wahnsinnig breite ATS-Felge drauf. Er hat vorne. Oh, Musik. Er hat vorne eben nicht die runden Leuchten, wie ein E21 sie normalerweise hat, sondern er hat die eckigen Leuchten. Ich hätte jetzt fast gesagt von Folga, bin mir aber
nicht sicher. Nee, das ist der KHL-Kit, auch mit diesem.
Aha, gehört
auch mit zu KHL. Dies, gehört auch zu KHL, auch mit diesem komischen Kühlergrill, der so ein.
Genau,
diese fetten Streben hat. Ne?
Genau. Genau, also das Ganze, im Grunde haben die das ganze Auto sowas von umgebaut. Ein E21 ist die Basis, aber einen Fehler kennt man nicht mehr. Und das Coole ist, was leider oft der Fall war, die haben den kleinen Motor drin gelassen und nur außen was gemacht. Genau. Hier steckt halt auch ein Motor drin.
Ja, 3,5 Liter Hubraum.
Und das, alles eingetragen, und das mit Sicherheit natürlich geschaltet.
Ja, klar. Alles, alles eingetragen, also auch mit H-Kennzeichen und so. Ne? Ja. Ja, die Frage ist, was ist so ein Auto wert?
Ja.
Gibt da ein Wertgutachten zu von Classic Data, wo man dann sagt, ja, ist das der Marktwert, weiß man nicht. Das ist ja auch very special interest, so ein Auto, weil wer will das denn kaufen?
Ja, also was ich eben auf den Bildern gesehen habe, ganz cool, auch der Innenraum, die Sitze, die hatte der nämlich auch das hatten wir damals gemacht, hat ein ganz cooles Sitzmuster da drin, ich finde nicht zu schlimm, aber irgendwie dann doch passend zu dem Auto.
Ja, so ein bisschen wie Alpina Sportsitze, nur halt in hellgrau alles, nicht in blau-grün.
Genau, also. Genau, passt aber zur Außenfarbe, und, naja, also schon cool, aber... Ja, diese Tuning-Autos, da hast du schon recht, da muss man halt nachdenken, weil hast ja gemerkt, das ist eben nicht jedermanns Fall und nicht jeder sucht so einen Strosseck.
Das, nee, die Frage ist ja auch, was ist Garage 11?
Ja.
Oh, ja. Und das muss ich ja immer mit mir auskämpfen selber und dann eine Entscheidung treffen.
Ja, ja, klar, gut, da gibt es ja auch das ein oder andere Mal Kommentare, die man liest, bei denen der eine oder andere sagt, das Auto hätte ich jetzt nicht hier erwartet. Was auch immer er damit meint, kann er positiv gemeint sein, manchmal aber auch negativ. Aber
du, viele, gut, du also die, in der Regel, wenn die Leute das schreiben, dann meinen die das eher negativ, also dann ist das eher so, ja, was soll das denn jetzt? Ne? Aber gut, das ist ja dieses ganze Programm, was ist Garage 11, was steht hier, was passiert hier, entspringt ja alles jeden Morgen meinem Kopf irgendwie. Und das ist nicht zu, das muss ich ja nicht erklären.
Naja, und das, ja, aber es verändert sich aus meiner Sicht auch, weil gerade bei König zum Beispiel, also ich glaube, vor 15 Jahren hättest du dir keinen König in die Garage 11 gestellt.
Immer, ich mir immer hingestellt.
Ja? Ja, weil ich fand, die waren damals, ich habe auch damals ehrlich gar kein fahrbares Auto gesehen. Also die waren ja alle dann irgendwie tot, weil keiner mehr die 345er Reifen kaufen wollte und irgendwie waren die dann technisch alle auch runtergerockt.
Ja.
Die Rolex-Armaturen rausgerissen.
Genau.
kennst du auch noch hier den Falken als Schalthebel von der Automatik.
Fies, ne?
Ja, genau. Gab es ja echt so einen goldenen Falkenkopf, ne?
Ja.
Wahnsinn. Naja, also von daher, mal schauen, was da passiert, aber das ein oder andere Tuning-Auto wird hier bestimmt noch landen. Was dir noch fehlt, finde ich, ist so ein Riga. Entweder so ein Riga Corrado oder fast noch besser ist so ein Riga Calibra.
Ja.
Der sah ja auch richtig fies aus.
Ja, die sehen richtig fies aus, die Dinger. Ja, ein Riga, ich weiß nicht. Riga GTO hieß die.
Riga GTO.
Nee, am fiesesten finde ich eigentlich einen Corrado, weil der eigentlich zu kurz ist.
Ja, ja, der ist, so der ist nachher so breit, wie er lang ist.
Ja, genau. Der hat die komischsten Proportionen hinterher.
Ja.
Riga Corrado.
Und das war ja damals dann, das Witzige war, muss man vielleicht auch nochmal sagen, die Verbreiterungen anfangs waren ja ähnlich wie bei einem Testarossa, also sprich mit so Streifen. Als dann aber die Ferraris, F40 und dann folgende, eben diese großen Lufteinlässe haben, wurde das ja dann auch verändert.
Ja,
haben dann
ja,
so
genau.
Große Lufteinlässe gekriegt. Also im Grunde wurden die immer so den moderneren Ferrari-Baureihen angeglichen. Ne?
Der gleiche Designer, der hat bei Riga gearbeitet, nach Feierabend noch. Hat das da fertig gemacht.
Ja, und eigentlich brauchtest du ja Bootsbauer, ne? Weil das Ganze ist ja dann irgendwie meistens in
Laminiert GFK,
genau. Ja, stark, naja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe übrigens auch eine ganz, ganz coole Zuschrift bekommen von jemandem, der auch richtig schönen Nagel im Kopf hat. Und zwar hatte er mich angeschrieben über...
Richtig schönen Nagel
im Kopf. Ja, richtig schönen Nagel im Kopf, ja. Und jetzt würde ja jeder sagen, oh, die können ja nicht sagen, dass er einen Nagel im Kopf hat. Ich glaube, er würde selber drüber lachen und würde sagen, doch, das passt schon. Und zwar Blumenbeet-Viper. Hast du davon schon mal was gehört?
Nee.
Mhm. Also der Heiko, der hatte mich, wie gesagt, bei Instagram angeschrieben. Er ist uns gefolgt, ich dann auch ihm. Und habe dann Bilder gesehen und denke, was ist das? Also er hat... Eine Viper, eine Dodge Viper, quasi als Blumenbeet bei sich im Garten stehen. Und dann hat er so die ganze Geschichte mal runtergeschrieben, dass er war überbegeistert von diesem Auto, wollte immer so ein Auto haben, war preislich in dem Moment, wo er das erste Mal gedacht hat, Ende der 90er Jahre, weit entfernt von dem, was er sich leisten konnte. Dann hat seine Frau irgendwann gesagt, sie könnte sich vorstellen, ein Blumenbeet im Garten zu haben, aus einem Auto heraus. Ne? So. Und dann hat er
wahrscheinlich
gesagt,
ein Fiat 500.
Ja, der, so. Ja, genau. Also das, gedacht hat die Frau, ach, bestimmt an den Käfer oder sonst was.
Ja. Ne?
So, und dann fing er an und hat dann nach einem Unfall Viper gesucht und hat sich dann alle Teile zusammengesucht, um im Grunde dann möglichst sich dieses Auto quasi als Blumenbeet im Garten entstellen zu können. Und ganz ehrlich, wenn man das jetzt hier so sieht auf dem Bild, ich zeige das gerade dem Jens, ist das eine Dodge Viper mit allen Teilen, also wirklich alle Teile, und das sind auch wirklich alles Viper-Teile, ich glaube bis auf die Heckstoßstange und auch das Chassis und so weiter. Und dann eben umgebaut zu einem Blumenbeet. Das Gute bei der Geschichte ist, also er hat mittlerweile eben auch natürlich eine Dodge Viper zum Fahren. Wäre ja auch schade, wenn nicht, wenn sein Traum nur im Garten rumoxidieren würde. Aber ich glaube, da passt das, ich sag mal, das Nagel im Kopf passt da schon ziemlich gut. Also krasser Enthusiasmus, und in der Geschichte, also die Geschichte muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat mir hier wirklich ganz viel Text geschrieben, weil das sein ganzes Leben lang begleitet. Aber ich finde, als allererstes muss man mal auf das Profil gehen von ihm, von Heiko, dem Viper Blumenbeet. Jetzt muss ich mal gucken, wie das heißt, damit ihr euch das gleich im Instagram angucken könnt. Blumenbeet. Irgendwie, nicht, dass ihr alle Blumenbeete durchgucken müsst. Ich schicke euch das in die Shownotes. Apropos Shownotes, da guckt ihr viel zu selten rein, glaube ich, weil manchmal Fragen kommen zu bestimmten Themen, die wir hier besprechen. In den Shownotes, also sprich, da, wo ihr den Podcast hört, unten, dort könnt ihr runterscrollen und meistens könnt ihr dann sehen, worüber wir hier reden. Da sind nämlich dann nochmal die Fahrzeuge, oftmals die Links, oder wenn wir irgendwas empfehlen, dann eben auch nochmal die Webseiten hinterlegt oder auch die Instagram-Adresse. Also von daher, schaut da mal rein. Instagram viper.flower. Und da seht ihr dieses wunderschöne Blumenbeet und von Heiko, dem Mann mit dem Nagel im Kopf. Ja, Jens, so viel dazu. Du hast ja nicht mal einen Garten, ne?
Nee, ich habe nur eine Terrasse.
Immerhin, ne?
Reicht.
Immerhin, ne? Hast du denn diese Woche das goldene Lenkrad verfolgt?
Nee, was ist denn da gewesen?
Also Autobild hatte das goldene Lenkrad vergeben.
Ja, und wer hat gewonnen?
Also teilweise Autos, die ich will gar nicht sagen, gar nicht kenne, das wäre jetzt übertrieben, ne? Aber natürlich hauptsächlich Elektrofahrzeuge, ist doch klar, ne? Was anderes ist ja auch politisch irgendwie gar nicht mehr so richtig korrekt. Und dann eben so diese typischen, also wenn ich will nur ein Beispiel geben, klar ist natürlich auch EQS dabei und so weiter, aber sind dann halt so Autos dabei, die man heute kennt und morgen wieder vergisst. Skoda Enyaq, ja. Der SUV Elektro, weißt du? So, das ist,
ja.
Oder? Also Autos, über die ja eigentlich keiner spricht. Und bei kleinen und Kompaktwagen Elektro, der Cupra Born. Hast du ein Bild vor Augen? Ich auch nicht. Naja. So viel dazu. Früher war goldenes Lenkrad doch mal eine ganz coole Geschichte eigentlich. Ich meine, die Idee eigentlich gar nicht so schlecht.
Aber beim goldenen Lenkrad sind auch aus ganz Europa die Journalisten dabei. Ne?
Genau.
Immer von den Autobild-Schwesterzeitschriften.
Genau.
Ne?
Genau.
Und aus jedem Land. Und die treffen sich und dann entscheiden die, wer das goldene Lenkrad bekommt.
So ist es.
So, und wer hat es jetzt gewonnen?
Naja, gut, es gibt ja verschiedene Kategorien. Also Klein- und Kompaktwagen Cupra Leon, Klein- und Kompaktwagen Elektro Cupra Born. Also vermutlich waren die Spanier da sehr, sehr dominant unterwegs, wie immer. Außer hier im Podcast. Ja. Mittel- und Oberklasse Porsche Panamera, Mittel- und Oberklasse Elektro Mercedes EQS. SUV der Cupra Formentor, also schon wieder so ein Auto. Der SUV Elektro Skoda Enyaq, Sportwagen BMW M4. Also das Auto mit. Naja, Van- und Familienlenkrad, der Mercedes EQV und bestes Auto unter 25.000 Euro Opel Mokka E und bestes Auto unter 35.000 Euro Toyota Yaris. Das schönste Auto Audi e-tron GT, da muss ich sagen, da gehe ich mit, den finde ich optisch extrem krass gut. Beste Innovation Schaeffler E-Achse. Ja. Und weißt du, was mir da einfällt? Jens, weißt du, was mir da einfällt? Ich habe mich ja eintragen lassen, oder wir haben ja immer über den Citroën Ami gesprochen, ne?
Ja.
Dann habe ich mich bei Opel in den Newsletter eintragen lassen, wenn es endlich Informationen gibt und man in Anführungsstrichen konfigurieren kann.
Den Opel.
Den Opel.
Ja.
Ja, anders ging es ja nicht. So, in Deutschland gibt es ihn ja nur als Opel.
Ja.
Dann habe ich vorletzte Woche eine E-Mail bekommen von Opel, Achtung, man kann ihn jetzt bestellen und man kann ihn konfigurieren. Also konfigurieren ist schon mal nicht, weil es gibt irgendwie, glaube ich, 3 verschiedene Modelle und fertig. Ich bin dann auf die Seite gegangen und dann habe ich den Preis gesehen. Und dann habe ich gedacht, Jens, was wollen die mir damit sagen, dass dieses Auto 8.790 Euro kostet?
Hier kostet 2.000 Euro mehr wie der Citroën.
Also das ist das eine.
Weil Opel dran steht.
Das ist das eine. Aber was, also was mache ich da gerade, wenn ich für 8.790 Euro mir so eine Plastikmurmel kaufe, die wie viel fährt? 30 km/h? 25? Wie schnell fährt der? Genau. Ja, du wolltest doch so ein Auto haben, Jens. Du wolltest doch so ein Auto haben. Nee, ich finde es... Nee, aber sorry, ich habe dann mal geguckt, 8.790 Euro, da kriegst du ja ein richtiges Auto für.
Ja, also ganz ernsthaft, für 6.990 kriegst du auch ein richtiges Auto für ein gebrauchtes. Aber trotzdem, jetzt mal abgesehen vom Preis, verstehe ich nicht, wie man aus dem Original so ein Opel machen kann. Das, für mich ist das vollkommen, also ich weiß nicht, was das soll. Auch dieses Image, was sie ihm da jetzt geben wollen als der junge, urbane Opel, was soll denn das sein? Das verstehe ich nicht. Also das ist ein Fehler. Das hätte weiterhin Citroën sein müssen.
Naja, die Frage, die ich mir stelle ist, du kannst so ein Auto ja kaufen, weil du deinem Kind, in Anführungsstrichen, deinem jugendlichen Sohn, Tochter, ein Auto zur Verfügung stellen kannst mit 15 Jahren für 8.790 Euro.
Ja.
Derjenige würde ja definitiv mit 18 auch ein richtiges Auto haben wollen, mit dem er dann auch irgendwie mal irgendwo hinfahren kann. Also sprich, das Ding ist ja dann auch über. Ich verstehe den Gag dahinter nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich funktionieren wird.
Ich auch nicht.
Also fehlt mir einfach das Verständnis für. Und ich habe dann, weil es mich interessiert hat, weil ich weiß nicht, ob du weißt, kriegt man für unter 10.000 Euro noch andere Autos? Okay, ich habe dann mal geguckt, weil habe ich gedacht, okay, Dacia müsste ja wahrscheinlich günstige Autos haben. Stimmt auch. So ein Dacia Sandero, Golfklasse, kostet 8.890 Euro. Und jetzt stelle ich mir halt die Frage, wenn, also da steckt ja richtig was drin, was gebaut werden muss, was richtig aufwendig ist und was auch im Zweifel in der Produktion teuer ist. In dieser Plastikmurmel mit Elektromotor, so viel steckt da nicht drin. Und wo kommt der Preis her? Also, sorry. Die Relation wird mir nicht bewusst, auch wenn man die beiden Sachen nur eingeschränkt vergleichen kann und ich auch kein Fan bin vom Dacia Sandero, aber für 8.890 Euro ein richtiges Auto oder eben dann so eine Murmel. Da verstehe ich das, den Opel Rocks-i nicht. Ich glaube nicht, dass das was wird und ich glaube, das Thema Citroën Ami können wir damit auch abhaken. Was meinst du?
Das können wir ganz sicher abhaken.
Gut.
Es sei denn, wie gesagt, die Franzosen bewegen sich noch.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, ansonsten habe ich nochmal, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, in der Motorklassik ist auf der ersten Seite so ein Bericht drin. Und insgesamt auch in der Presse entnehmbar im Moment gibt es wohl Ärger, weil es in der Bundesregierung und der neuen Menschen geben könnte, die das Automobil nicht mehr als Kulturgut bewerten.
Mhm.
Was natürlich dazu führen kann, dass solche Themen wie H-Kennzeichen oder Förderung des Kulturguts in Frage gestellt werden. Dieses Damoklesschwert gibt es ja schon seit Jahren. Die Frage ist halt nur, was kann man dagegen machen, beziehungsweise wie stellt man es richtig an, dass alle Menschen, denen was daran liegt, auch die Möglichkeit haben, das zu verlautbaren? Weißt du, was ich meine? Also erstmal musst du es natürlich im Zweifel das richtige Kreuz gemacht haben bei der Wahl, aber das ist ja jetzt zu spät. Ist der Doi Wett, ist das für dich eine Instanz? Hast du dich damit mal auseinandergesetzt?
Ja, das ist für mich ein Schnauferclub.
Ja, deshalb frage ich dich.
Nee, ist so. Das ist ja so die, also jetzt mal gefühlt, ist das die Vereinigung der alten Männer im Oldtimer-Bereich so, ne?
Ja.
Also irgendwie ist es jetzt... aus der Arbeit, die sie machen, auch aus Öffentlichkeitsarbeitsseite und so, ist es jetzt nicht irgendwie der moderne, hippe Oldtimer Keine Ahnung, also.
Ja, und ist das nicht eigentlich ein Problem? Weil normalerweise müsste man ja zusehen, dass alle vertreten sind. Und es gibt ja unheimlich viele mittlerweile junge Leute, die die Youngtimer haben, die Oldtimer haben, die dieses Thema auch weiterführen. Aber ich glaube nicht, dass sie sich im DeuWet organisieren
wiederfinden.
Würden,
ne? Ja, ja, genau. Ja gut, der DeuWet selber, der sagte, dass er für alle da ist und dass er da am Puls der Zeit ist. Aber ja, keine Ahnung.
Ja, ich habe nur das Gefühl, dass wenn jeder abwartet, dann ist das deutlich schlechter, als wenn es eine Möglichkeit geben würde, sich in dem Thema einfach zu verbinden und eben auch zu zeigen, dass es unglaublich viele Menschen gibt in Deutschland, die auch gut erklären können, warum es auch weiterhin sinnvoll ist, diesem Hobby nachzugehen, beziehungsweise das Automobil als deutsches Kulturgut zu sehen, weil wenn es in Deutschland kein Kulturgut ist.
Nee, ja. Gut, das sehen doch viele auch so. Also ich sehe das, ja, ich sehe das gar nicht so, wie soll ich sagen, ich sehe das nicht so schwarz, wie es immer dargestellt wird.
Ja, ich.
Das ist genauso mit jetzt diese Woche wieder Diskussion und dann ab dem Jahr 35 sollen keine Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden in Fahrzeugen.
Ja, krass. Ja.
So, ja, ja. Der erste große Hersteller sagt BMW, nee, unterschreiben wir nicht und irgendwie ist es auch nicht sinnvoll.
Tja, und mein Chef sagt, nee, wir machen das. Der zieht das halt hart durch.
Nee, die ziehen das alle nicht hart durch. Das ist alles politischer Singsang, glaube ich. Das ist alles mit politischem Kalkül gemacht. Weil das, was der BMW-Vorstand da sagt, ist ja auch richtig. Alle schreien, es gibt ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr. Aber keiner sagt, wo kommt die Infrastruktur her, um mit Elektroautos durch die Gegend zu fahren.
Ja.
Weißt du? So, ja. Also das ist ja, dann du müsstest ja erstmal, wenn ein Großteil, also dann ist das ja auch so eine Übergangszeit. Es werden dann halt keine, es wird wahrscheinlich, glaube ich aber nicht dran, keine Verbrennungsmotoren mehr in den Verkauf gelangen. Trotzdem fahren ja noch zig Abermillionen davon rum. Mhm. Das heißt ja nicht, die Leute denken immer, das wird immer so dargestellt wie, dann können wir nicht mehr Auto fahren. Das ist ja Quatsch. Sondern es heißt lediglich, dass man keinen Verbrennungsmotor mehr neu produzieren will. Aber es sind ja noch 20 Millionen unterwegs.
Ja.
Und so, also deshalb, ich erlebe das nicht mehr, dass kein Auto mit Verbrennungsmotor durch die Gegend fährt. Das
nee, ist Quatsch. Ich mit Sicherheit auch nicht.
Aber auch ganz interessant, habe ich vorhin gelesen irgendwo im Internet, Automotoren Sport, weiß gar nicht mehr, VW wollte den Nachfolger vom Passat elektrisieren nur noch. Mhm. Und da haben sich wohl die Kunden massiv beschwert. Klar, Passat ist auch ein Flottenauto, ist ein Handwerkerauto, Vertreter und so weiter. Und jetzt kommt die neue Passat-Generation doch auch noch mit Dieselmotor wieder.
Ja,
geht also, ja auch nicht anders. Ja,
worüber reden wir denn? Also gerade beim Passat ist das auch ein Flottenauto.
Nee, es geht doch auch nicht anders. Das ist immer diese Schwarz-Weiß-Mentalität geht mir auf den Sack. Hm. Also dieses, ja, entweder Elektroauto oder Benzin. Nee, es geht da, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen hier an der Stelle, glaube ich. Hm. Es geht ja um einen vernünftigen Mix. Weißt du, ich habe kein Problem damit, dass es ein Hybrid- oder Elektroauto gibt, was eine geladene Batterie hat und in der Stadt rumstrom hat und dann lokal keine Emissionen also ausstößt sozusagen. Trotzdem, der Strom muss ja irgendwo herkommen, die Karre muss ja auch gebaut werden irgendwo. Also. Aber es macht ja den Mix aus. Also zwischen, und der Verbrennungsmotor ist ja auch nicht am Ende seiner Entwicklungsreise. Siehst du hier bei dem Wasserstoffmotor von Deutz jetzt. Mhm. Das ist ja auch ein Verbrennungsmotor.
Klar.
Nur, dass es nicht mit Benzin läuft.
Richtig.
So, aber nach dieser Idee, wir steigen aus diesem Verbrennungsmotoren-Thema aus, wird es den dann ja auch nicht mehr geben.
Ist so, ja.
Ist aber Quatsch, der kommt ja 2025 erstmal auf den Markt.
Ist so, ja.
Weißt du, und der hat auch lokal keine Emissionen, genau wie ein Elektroauto.
So ist es.
So, also ey, warum soll es diesen Motor nicht geben? Verstehst du? Es ist ja Quatsch. Und deshalb ist es für mich sehr politisch motiviert, auch diese ganzen, wie das Thema angegangen wird und dass da die deutschen Autohersteller sich selber, ich sage jetzt mal, entweder ein Stein in den Weg ist noch zu harmlos, sich ein Dolch ins Bein stoßen, um da zu stolpern, das ist doch hanebüchen, was sie da alle erzählen.
Ja.
Deshalb finde ich dieses Statement, ich habe mir das auch komplett da am Handelsblatt, diesen Artikel durchgelesen, von dem BMW-Vorstand, das ist mehr als richtig.
Naja gut, das sind auch keine dummen Menschen, ne?
Nee, die schließen es ja auch nicht aus. Guck mal, BMW hat auch Elektrofahrzeuge, klar, und Benzin, ist es halt ein Mix. Soll halt jeder kaufen, was er mag, das ist ja nicht das Thema. Ja? Aber dieses, wir stülpen jetzt der ganzen Welt diesen grünen Mantel der Elektromobilität über, ist doch Quatsch. Vor allen Dingen, er ist ja nicht so grün. Das ist immer, da wird immer nicht drüber gesprochen. Es wird immer nur gesagt, ja, die tollen Elektroautos und die ganze Welt ist sauber. Das ist vollkommener Bullshit. Weil die Dinger müssen produziert werden, die Akkus müssen produziert werden, der Kack muss entsorgt werden und. Also das ist genauso umweltbelastend wie ein Auto, was du mit Benzinmotor produzierst. Das müssen wir gar nicht drüber diskutieren.
Genau.
So, genau. Und da komme ich wieder an den Punkt, das ökologischste Auto ist das, was nicht gebaut wird. Nämlich das, was weiter benutzt wird und schon da ist. Und schon sind wir wieder in der Garage. Elfen verkaufen alte Autos. Da schließt sich der Kreis.
Ja, sehr schön, sehr schön. Hast das wieder mal sehr gut auf den Punkt gebracht.
Gestern hat mich noch jemand an der Oldtimer-Tankstelle im Gespräch danach gefragt, was ich denn davon halte und ob ich mein Geschäftsmodell oder mein in Zukunft bedroht sehe. Da habe ich nur gelacht. Ich sage, natürlich nicht.
Im Gegenteil.
Weil mich betrifft es nicht mehr. Also wenn es tatsächlich dazu kommt, dass nur noch E-Autos rumfahren, gar keine Verbrenner mehr, da gucke ich mir längst die Grashalme von unten an. Das kriege ich nicht mehr mit. Also das ist Quatsch.
Ja.
Das wird aber auch nicht, ich glaube auch nicht daran, dass das so passieren wird, weil das, wie soll das gehen?
Passt aber ja, also dass du auf der Ultramar-Tankstelle gefragt wirst, passt ja ins Bild, weil die Ultramar-Tankstelle wird ja bald der Kern eines Parks sein.
Nee, stimmt ja gar nicht.
Nee, okay.
Muss ich das ja mal genau durchlesen. Da verstehe ich auch nicht so ganz. Unten der Billhörner Röhrendamm, die Hauptzufahrtsstraße, das ist ja auch die Hauptzufahrt zum Großmarkt. Mhm. Die wird sich nicht ändern.
Die wohl bleibt kaum,
da,
ne?
Wohl kaum. Die bleibt da ja. Das heißt,
fahren hinten, mal ein paar LKW lang, ne?
Ja. Das heißt, hinten, da wird ja ein Park rumgebaut, gebaut, aber um den hinten, auch da ist die Frage, wann überhaupt? Ja. Ja? In 20 Jahren oder was? Keine Ahnung. Da stehen ja erstmal noch Gebäude und Häuser, muss ja erstmal alles weggerissen werden und da müsste man erstmal überhaupt starten. Damit. Also, das ist erstmal eine Planung. Aber wenn man sich die Planung genau anguckt, dann ist ja der Billhorner Röhrendamm als Straße eh da. Und wahrscheinlich kann man jetzt eventuell hinten an der Seite nicht mehr so rumfahren.
Ja, whatever.
Ja. Naja. Also die Zufahrt zur Oldtimer-Tankstelle, glaube ich, die ist nicht bedroht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ach nein, das glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht, aber
ja. Gut.
Naja. Hamburger Thema. Aber die man muss halt echt sagen, dass die Oldtimer-Tankstelle ganz, ganz vielen auch unserer Hörer sehr am Herzen liegt, weil wirklich, also das ist ja auch wirklich ein Ziel, ne? Das ist ja ein Mekka. Also da fahren ja auch Menschen hin, die hier in Hamburg zu Besuch sind, die Oldtimer haben und also
ist
unser Mekka hier, muss man sagen.
Ja.
Kannst du auch mal nicht hin.
Ja,
naja. Gut, zurück zu den alten Autos, Jens.
Genau, die Alpine ist wieder da.
Ja.
Die Alpine hat unterwegs ihre Aufkleber verloren.
Ja, und sie wirkt wie ein ganz anderes Auto plötzlich. Ich bin hier heute rein und denke, ach guck mal, ich hatte die Bilder zwar schon gesehen und als Jens das Auto bekommen hat, sagte er zu mir, ich bin am überlegen, ob ich die Aufkleber abnehme, hat er damals gesagt. Ich sage, oh, ich finde die eigentlich ganz cool, so irgendwie, ne, so Aufkleber, Racing, aber wenn man den jetzt so plain sieht, kommt alles viel besser zur Geltung. Und wenn man dann diese unglaublich hübschen Serienfelgen sieht, die wirklich ja outstanding sind, weil die total eigenständig sind. Ich habe mir das eben mal so im Nahen angeguckt, man sieht eben so richtig schön auch die, dass das Gussfelgen sind, sieht man eben an dadurch, dass sie halt nicht glatt sind, sondern eben so gesprenkelt. Dann eben dieses wahnsinnige Tiefbett, wo ich sage, welches Auto hatte eigentlich damals so ein Tiefbett?
Ja,
also,
okay,
ne? Welches Auto hatte so ein Tiefbett überhaupt serienmäßig? Ja. Gar keins. Und das passt alles so mega zusammen.
Also jetzt, unglaublich. Es sieht unheimlich klassisch jetzt aus.
Ja,
klassischer kleiner Sportwagen.
Ja.
Und vorher war halt so ein Racer irgendwie. Ne? Also ich bin ganz froh über die Verwandlung. Also ne? Naja, starten wir den Verkauf nochmal von vorne. Neue Bilder, alles nochmal neu.
Du, vor allem, man kann ja froh sein, das darf man auch nicht vergessen. Wenn Aufkleber lange auf dem Auto drauf sind, dann hinterlassen die manchmal Spuren. Hier sehe ich keine.
Nee, also, ist alles. Die waren auch nicht so ewig lang drauf, weil es gab ein Klassik-Data-Gutachten bei den Unterlagen. Da hat das Auto noch gar keine Aufkleber.
Ja, okay.
Und da habe ich schon gedacht, Mensch, warum hat er denn die Aufkleber drauf gemacht, der letzte Witzer? Was soll das denn? Warum hat er das Auto so verunstaltet? So, und jetzt ist es wieder back to the roots, auch mit den Originalfelgen. Sieht mega aus. Ich bin total begeistert.
Sehr gut.
Echt cool.
Ich habe übrigens noch mal einen Tipp zu einem Future Classic, da wollte ich mit dir drüber sprechen, habe ich dir jetzt vorher natürlich nicht gesagt. Der Christoph hatte mir heute Morgen noch eine Annonce geschickt. Die sind ja im Moment echt billig, und zwar Alpha 156.
Ja, klar.
Das ist eigentlich ein geiles Auto, ne?
Natürlich.
Wenn man sich den anguckt, der war damals, als er rauskam, vor allem auch als Sportwagen, sorry, wer hatte denn was Vergleichbares?
Nee, als normale Limousine war der
auch
schon
super.
Outstanding, weil er hinten keinen Türgriff hat.
Weil er hinten keinen Türgriff hat, genau, ja. Also optisch
er
hat er hinten
von
keinen.
Vorn, er sieht aus wie ein Zweitürer eigentlich.
Genau, dann hat er eine Lichtgrafik gehabt hinten, die heute fast jeder Audi, jeder Mercedes hat,
ja.
Jeder BMW.
Ja.
Ja. Ja, also diese, ich sag mal, relativ flachen, horizontalen Leuchten.
Ja.
Dann gab es damals, war auch eins der ersten Autos, die diese, ich sag mal, es ist falsch, wenn ich sage Dreischichtlackierungen, also diese Lackierungen hatten, die verschiedene
changiert.
Nuancen, genau,
changiert haben. Da gab es diesen Blauton, der so changiert.
So ein hellblau, so,
ja, genau. Ja. Das hieß Nuvola Metallic, glaube ich, bei Alfa Romeo. Also korrigiert mich, aber ich meine, es war Nuvola Metallic, hieß die Farbe.
Aha, aha.
Witzig, mein Freund Tagan, der hat damals in Istanbul gewohnt, eine Zeit lang wieder mal. Und der hatte den in weiß mit grünem Velour.
Ja, stark.
Das sind so Farbkombis, die natürlich hier kein Mensch, also das gab es ja hier nicht so in
ja,
der Kombination.
Stark.
Mega Auto, weiß mit grünem Velour und die Mittelkonsole ist dann so ein Holz gewesen, aber das war nur eine Folie, das war kein echtes Holz.
Ja, nur so, ja, ja.
Weiß noch, mit dem Auto sind wir dann
fix.
Von Istanbul südlich in die Berge gefahren. Haben so eine Tour gemacht mit dem
Auto. Ach, du warst da auch?
Ja, ich war da.
Ach so, okay.
Dann sind wir mit dem Alfa durch Istanbul hinten raus und sind also von unten raus so, Richtung Marmarismeer, glaube ich, ja, und dann irgendwie in die Berge hoch. Und
welchen Motor hatte er da drin? Weißt du das noch?
Der hatte,
man muss ja sagen,
war ein 1,8er.
Ja, okay, also der in Anführungsstrichen kleine Motor, wobei, man muss halt sagen, wenn man sich die Bilder auch anguckt, also man sieht schon, diese Detailliebe, also selbst der 1,8er Motor sah ja, wenn man die Haube aufgemacht hat, einfach super aus.
Ja, es waren diese Twin Spark Motoren, diese mit Doppelzündung, diese neue Generation. Ey, das Auto, das ist ja ein geborener Klassiker. Man hat ihn ja damals gefeiert als wieder aufstehende Giulia so ein bisschen.
Richtig,
ja. Weil Alfa war in dieser Klasse ziemlich am Ende. Also sie haben alles so zu Ende entwickelt irgendwie. Es war nicht mehr modern, es war auch nicht alt, es war irgendwie alles so. Und dann kamen die plötzlich mit dem 156er, wo sich ein Designer ausgetobt hat eigentlich. Ne?
Überall.
Und dieses,
ne? Also
überlegst vorne die Front. In der Mitte der Kühlerkrise nur das Scudetto ganz groß, ne?
Was
unten in die Stoßstange wie ein Pfeil geht.
Und was dazu führte, dass das Auto, und das war sehr auffällig, das Kennzeichen auf der linken Seite hatte,
genau,
also Fahrerseite.
Ja, ja.
Normalerweise bei jedem Auto mittig, hier plötzlich
ja hier
versetzt.
Nicht.
Alles an dem Auto, das was du genau sagst, es hat sich jemand, ein Designer ausgetobt und das führt sich, also du siehst es, wenn du dir in den Motorraum guckst, da haben die sich was bei gedacht.
Ja.
Du siehst es im Innenraum mit diesen Tubeninstrumenten,
ja.
Modern, aber trotzdem immer noch irgendwo klassisch, also vieles
ja, ganz klassisch, also Tubeninstrumente sind ja früher Alfa Spider, was weiß ich, 1750er Berliner Limousine und sowas, das ist ja ein Alfa-Stil-Element.
Genau, dann schöne sportliche Sitze, dann dieses oftmals eben dieses Holzlenkrad mit nur einem Holzkranz und drei Speichen und tolle Farben. Das Heck, finde ich, ist auch schön, diese Keilform, nicht übertrieben Keilform, sondern irgendwie das Auto, sorry, ich will gar nicht sagen, ja, dass es seine Zeit voraus hat, ist echt
ein Future-Classic. Und es gibt den als, es gab zum so eher zum Schluss ein Sportmodell, ein GTA mit einem 3,2-Liter-Motor.
Ja, 250 PS.
Die sind inzwischen sogar relativ teuer wieder.
Okay.
Die gab es übrigens auch als Sportwagen.
Ja, genau.
Und da kann ich nur noch als Tipp sagen, was auch ziemlich cool war, es gab auch den Alfa 100.
Achso, du meinst den kleineren?
Der kleinere hieß, hieß er nicht 146? Nee.
Achso, du meinst diesen Kompaktwagen?
Diesen kompakten, wie hieß der denn nochmal?
Doch, kann so sein.
Der so ähnlich, der auch ein ähnliches, nee, 147, sorry.
So.
Und den 147 gab es auch mit dem GTA-Motor, mit dem 3,2 V6.
Boah, da passiert auch richtig was.
Da passiert wirklich richtig was. Das ist ja die letzte Variante vom Busso-Motor sozusagen, ne? Also der klassische
Alfa. Ach, guck mal, und der, den er mir geschickt hat, ne? Er hat mir heute Morgen einen geschickt. Ein 156er, 2 Liter, erste Hand, 98er im Top-Zustand, Zahnriemen gemacht, 90.000 gelaufen, dunkelgrün Metallic, für 2.350 Euro, ist weg. Hat er mir heute Morgen geschickt, ist natürlich weg.
Ja.
Weil... Ja. Für so ein Geld, so ein Auto, sorry, also da muss man nicht viel Fantasie haben. das ist ein Future Classic, das ist ein cooles Auto. Und wenn der technisch,
ganz sicher.
Oftmals sind die ja technisch tatsächlich am Zahnriemen dann zugrunde gegangen. Dann die Diesel, die hatten natürlich keine Partikelfilter. Es war übrigens auch da, ne? Es war, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war das der erste Common Rail, dieser Motor.
Der erste Common Rail, JTD 2,4.
Der 2,4, also,
ja. Die haben es erfunden sozusagen.
Ja, aber Leute,
und Bosch, sorry. Bosch ist drauf, also...
Ey, Leute, ne? Was war das damals für ein Innovationsträger? Yeah. Und wie wenig Beachtung hatte das Auto eigentlich zu seiner Zeit in Deutschland?
Ja, ja, klar.
Hat keine Chance gehabt.
Nee, nee.
Obwohl er gut war.
Ja, ja.
Und ich persönlich würde diesen Sportwagen fast noch bevorzugen, weil ich diese Art von Fahrzeug sehr, sehr schätze.
Ja, das sieht cool, also das ist auch sehr gefällig. Allerdings ist der Kofferraum Witz, ne? Also,
ja, gut, das ist klar.
War der nicht sogar kleiner wie der vom Stufenheck? Ich bin mir ganz sicher.
Kann sein, ja.
Irgendwie, es war ja so ganz so, wo du sagst, ey, was soll das denn sein?
Ja.
Ne? Aber sehr schönes Auto.
Ja. Ja, also von daher,
hast du recht.
Echter Future Classic.
Das ist so.
Ja. Haben wir auch noch nie drüber gesprochen, über das Auto. Und ist halt auch mittlerweile sehr.
Du, würde ich hier auch, wenn mir den einer anbietet, im Top-Zustand, wird der hier stehen. Gestern hat mir einer einen Fiat Tempra Station Wagon angeboten.
Oh, okay, ja.
Erste Hand, 80 gelaufen mit Digitalinstrumenten.
Okay, in diesem typischen Dunkelblau? So?
Nee, in so einem Türkis-Grau-Metallic. Es gab so ein komisches, so ein Türkis. Mit so Grau-Türkis gab es von Fiat, so ein helles, so in der Farbe ist, ja.
Okay.
Ja, die Preisvorstellung ist ein bisschen ambitioniert. Ich habe erstmal abgewunken, aber eigentlich ist es interessant, 80 gelaufen.
Motor?
Erster Hand. Das ist ein 1,6er mit 90 PS.
Ja, oder 88
PS in dem Fall. Ne?
Okay. Okay. Ja, ist auch sehr speziell, ne? Ist einfach sehr speziell, ja.
Ja.
Ja, hat gar keine, also auch da, ne? Müsst ihr mal googeln, Tempra. Kombi.
Station Wagon.
Station Wagon, ja. Hat keine
Frage. Ja, da gibt es so ein paar. Auch aus den 90er Jahren. Ein Fiat Stilo finde ich ja auch geil. Und ein Fiat Stilo gab es mit 5-Zylinder-Motor. Da gab es den Motor, den 2,4-Liter-Motor aus dem Lancia Kappa drin.
Weißt du, was schön ist?
Ha?
Guck mal.
Also, das ist ein Fiat-Kartenspiel. Ja. Da ist der wahrscheinlich drin, der Stilo,
ja, ne? Da sind sie alle drin. Da sind sie alle drin. Witzig, dass du gerade so auf den Fiat kommst, weil ich habe hier...
Ja, ich habe gerade so im Kopf, ich war ein Tempra. Ich so, was gab es denn noch Cooles? Und dann bin ich beim Stilo gelandet im Kopf. Den Stilo gab es ja auch als Kombi. Es sah ein bisschen komisch aus. Hinten so, ach, was auch geil war, war Fiat Marea Weekend. Der war auch cool.
Ja, stimmt. Marea Weekend, ja.
Marea Weekend,
ja, wobei der,
Name ist auch geil.
Ja, also ja, der Name ist aber auch echt das Geilste an dem Auto. Der ist so ein bisschen so,
der
sieht so aus.
Ist der Marea nicht ein vergrößerter Bravo gewesen?
So, und der sieht auch so aus. Sieht aus wie so leicht aufgepustet. So ein bisschen aufgepustet, wo dann auch die Sicken sind ja auch rausgeploppt.
Gab es den Fiat Bravo nicht auch schon mit dem 15er-Motor? Nee, gab es nicht, ne? Nur den Stilo.
Aber hier hast du den. Fiat Tempra Station Wagon 1,7.
Das ist doch die 1,6. Farbe auch.
Ja?
Ja, dieses helle Türkisgrün.
Wie geil, dass wir darüber reden und ich habe dieses geile Ding dabei. Hier, und hier ist er als Achter.
Ja, genau.
Hier nochmal 1,9er.
Nee, das genau so sieht er aus. Genau so.
Guck mal, gab es auch mit Allrad.
Ja, ich weiß. Genau sieht er aus. Aber was ist so ein Auto wert? Was willst du denn sagen?
Was ich sagen würde?
Im Top-Zustand.
Also sag mir nochmal eine Laufleistung.
Erst 80.000, erste Hand.
Okay, gibt es irgendwas an Extras, die besonders sind? Also eine Klimaanlage oder so?
Nee, aber Digital-Dash.
Das ist schon besonders.
Radio, Lautsprecher, bla, so normal. Gedünnte Scheiben.
Tja. Ja, gut, also ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob so ein Auto überhaupt fünfstellig ist.
Was? Kommst du denn auf fünfstellig?
Bist du ja, wohl? Eben. Ist es nicht. Also,
über 10.000 oder
was? Nee, eben, sag ich ja.
Nein, glaube ich nicht.
Nein, glaube ich nämlich auch nicht. Also,
7,9.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, ist doch auch ein Impuls.
Das Coole ist, er hat schon ein Hackkennzeichen.
Ach.
Ja, ist Baujahr 90.
Das ahnt man wiederum bei der Karosse nicht. Ne?
Genau, das ist
das ahnt man nicht.
Nee, dafür ist er nämlich sehr modern. Im Endeffekt sieht er aus wie ein zu großer Uno eigentlich.
Ja, aber jetzt... Was macht man? Also, so ein Auto ist doch ein Auto, gerade als Kombi, und der hat ja tatsächlich Platz. Ne? Also, das ist kein Sportkombi, sondern das ist ein Kombi, der Platz hat.
Ja.
Der aber von der Gesamtlänge, würde ich sagen, ist ja noch relativ kompakt. Was, so ein Auto steht da aber Länge bei? 460?
Ja, nee, glaube ich noch nicht mal.
Noch nicht mal, ne?
Steht hier nicht bei.
Aber. Okay. Ist doch eigentlich so ein cooles Drittauto, was man mal fahren kann und mit Hakenzeichen eben mal die Kinder zur Schule bringen kann.
Ja.
Oder?
Ja.
Und dann finde ich 7,9 schon. Kann man machen.
Ja.
Finde ich schon, okay.
Naja, weiß nicht.
Ja.
Ich gucke mir den mal an, wohlwollend.
Ja, ich finde es gut. Ich bin auch so, ist lange nicht mehr aufgetaucht auf dem Markt.
Sag mal so, das Witzige ist, das ist mehr ein Garage-11-Auto wie eine Mercedes Pagode jetzt. Ne? Weil einer kam diese Woche noch um die Ecke, ob ich seine Pagode verkaufen will, die er seit 29 Jahren hat. Und da habe ich gesagt, nein. Aber so ein bisschen fand er, glaube ich, nicht so gut. Ja. Deshalb nicht, also passt hier nicht rein. Diese Art, die kann ich gar nicht beschreiben, das ist ja mein Gefühl, was ich da so transportiere, in dem Angebot auch. Mhm. Die, in der Regel sind das alles Autos über 100.000 Euro inzwischen.
Mhm. Ja. Ja, gerade wieder ein bisschen.
Die ist 29 Jahre in einer Hand.
Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Ein gutes Auto liegt in jedem Fall über 100.000.
Genau. So über 100 tue ich mich eh schwer, ist nicht so mein Klientel hier eigentlich. Mhm. Und es ist so eine Art Auto, die so eine bestimmte Art Kunden hat irgendwie, glaube ich.
Ich weiß, was du meinst.
Man will ja keinem zu nahe treten.
Genau, ne? Will keinem zu nahe treten. Aber es sind nicht so die ganz typischen Oldtimer-Liebhaber.
Nee, es ist eher so. Die Pagode ist everybody's darling, ja. Und ich habe ein bisschen Geld, kann ich nichts mit falsch machen, Auto.
Genau.
So.
Genau, ne? Genau.
Und ich kann jedem sagen, guck mal hier.
Genau.
So, es ist so eine Melange aus. Es ist kein Garage-11-Auto. Irgendwie ist es eine Gefühlssache. Es wäre ein Garage-11-Auto, wenn es zum Beispiel nicht restauriert ist, patiniert ist, ganz noch irgendwie so ein Zustand, weißt du, wie ich meine?
So wie du das gerade beschreibst, vielleicht kennst du den noch, du bist ja auch schon eine Weile in Hamburg. Ich weiß noch, als ich damals in Hamburg vor 21 Jahren hergezogen bin, da ist durch die Stadt oftmals einer gefahren in so einer patinierten, ich muss lügen, ich würde sagen weißen Pagode. Man konnte sehen, die war patiniert. Er hatte immer, der war so, ich würde sagen Mitte 40, Anfang 50 und hatte immer eine Zigarre im Mund und ist offen gefahren. Ich habe den oft gesehen.
Also ein Oldschool halt.
Und ich fand es total cool, weil das Ding wirklich patiniert war, weil das, was du nämlich gerade meinst, ist ja, dass die Dinger sind ja leider zu, na, ich würde sagen, 70% überrestauriert.
Genau.
So. Das heißt, derjenige hat das so gekauft oder hat ihn gekauft und hat den jetzt in der Farbe, wie er ihn haben möchte und so weiter und so fort. Ja. Color Change ist relativ häufig bei einer Pagode,
ja.
Weil auch viele aus Amerika gekommen sind und geholt wurden, dann umgebaut, bla bla bla. Wenn du sagst, der ist 30 Jahre in einer Hand, kann das schon cool sein. Aber
ich hätte mir auch übrigens bei einer Pagode gekauft. Und zwar vor Jahren stand, da gab es die Firma Mirbach hier in Hamburg noch.
Ich weiß.
Am Friedrich-Ebert-Damm, da war ja Bastian damals tätig.
Hinten auf dem Hof bei der Mercedes-Benz-Niederlassung, genau. Ich weiß es noch. Als ich da angefangen habe, bin ich da immer duschen gegangen.
Genau, ich habe mir damals meine Heckflosse, da ist die Heckflosse draus geworden, weil die Pagode dann aber auch verkauft war. Und ich wollte ja Rallyes fahren mit dem Auto auch. Und da stand eine arabergraue Pagode, ein California Coupé.
Das heißt, also ohne Dach.
Die hat nur einen Hardtop und hat... aber kein Faltverdeck.
Kein Softtop, genau.
Hat aber auch keinen Verdeckkasten.
Genau.
Das ist so. Das war aber eine deutsche Erstauslieferung. Deutsches Auto, das konntest du hier auch bestellen.
Das wusste ich nicht.
Konntest du hier auch bestellen. Das hieß hier auch, tatsächlich hieß hier Coupé einfach nur. Und hat, jetzt kommt's, 1000 D-Mark Aufpreis gekostet. Obwohl das Dach fehlt.
Ja, deshalb war es wohl selten.
Geil, ne? Gab es übrigens vom Flügeltürer auch, vom Roadster. Es gibt einen Flügeltürer Roadster Coupé, ohne Dach, nur mit Hardtop. Hat ein Kunde von mir.
Ah, okay, geil.
Gab's auch. Und bei der Pagode...
Hatte der den dritten Sitz?
Nee.
Weil es gab ja...
Also, ja, so ein ja, Quersitz.
Genau,
so
es gab offiziell einen Quersitz in der Pagode.
Ja.
Das heißt, es sind drei Sitzer und einer sitzt hinten quer.
Nee, die war hinten, also die war arabergrau. Die Karosse war relativ gut. Die hatte hinten an einer Endspitze so zwei kleine Bläschen. Und innen drin schwarz MB-Tex.
280er?
Nee, das war eine 250er.
Ach, 250er sogar.
Und okay. Das Krasse ist, wir redeten damals in einem ordentlichen, also so mit Inspektion, wir redeten über 39.000 Euro.
Genau.
Ne? So,
genau.
Also ist ein paar Jahre her. Und da habe ich gedacht, oh, irgendwie, die wäre ja auch geil, um so Rallyes zu fahren. Meine Idee war dann Stahlfelgen schwarz, vorne den Stern raus, anstatt zum Stern einen dritten Scheinwerfer rein, so, ne, Tripmaster rein, und dann geht's los. Und in dieser Diskussion, ja, nein, ach, cool, blöck, war das Ding verkauft. Und dann ist es die Heckflosse damals geworden. So, weil ich, so, ne, klar, dann hatte ich eine beige Heckflosse hinterher und das Gleiche dann, die war ja auch im Rallye drin dann. Aber die Pagode, das war damals so meine Vorstellung davon, die so zu Württembergischen, so wo ich mit Jens mal gefahren bin, mitzunehmen. Und auch als Coupé, weil ich kein Offenfahrer bin, wäre mir Wurst gewesen. Ne?
Weißt du eigentlich, wo deine Heckflosse geblieben ist?
Ja, natürlich, klar. Okay. Die steht hier in Hamburg.
Ah, okay.
Ja, ja. Die hat jemand gekauft, der ist damit ja noch mal Hamburg-Shanghai gefahren.
Ach, das ist ja auch Wahnsinn.
Ja.
Ach, wie genial.
Hamburg-Shanghai. Und der gibt die auch nicht wieder her.
Von sowas
ist übrigens, ja. Dieser Mensch ist übrigens der Besitzer von dem goldenen Carrera 3.0, der hier steht, den ich verkaufe.
Ah, okay. Ja. Na, kann ich verstehen, wenn du mit so einem Auto so eine Fahrt gemacht hast, ja. Muss ich ja sagen, Hamburg-Shanghai, glaube ich, das
ja.
Auch ein Erlebnis, ne?
Hamburg-Shanghai, ja.
Wie sind die dann zurückgekommen?
Ich glaube, die Autos kommen mit dem Schiff zurück.
Mit dem Schiff dann, ne?
Ja, ja. Du fliegst zurück, das Auto kommt mit dem Schiff wieder hier an. Ja. Ja, der ist Hamburg-Shanghai gefahren mit dem Auto.
Stark!
Naja, so hätte ich beinahe mal eine Pagode gehabt.
Ja, beinahe mal, aber ja. War es dann nicht. Hast ja das ein oder andere Auto beinahe und manches auch nur ganz kurz gehabt.
Knapp daneben ist auch daneben.
Wieder ein 107er. Genau.
Ich meine 107er, den grünen.
Den du nur ganz
grün mit.
Den du eine Woche hattest.
Ungefähr.
Ja.
Nicht mal ganz, 5 Tage. Ich habe den irgendwie Ende der Woche abgeholt, bin damit an dem Wochenende nach Stuttgart gefahren zu einer Hochzeit. Ich war so genervt, wie ich in Stuttgart angekommen bin, war ich fertig mit Nerven. Also da habe ich noch in Köln gewohnt, also Köln-Stuttgart, nicht Hamburg-Stuttgart. Und das Ding, ey, du bist von Tankstelle zu Tankstelle gefahren. Das Ding brauchte in der langgezogenen Autobahnkurve 3 Spuren. Also so,
ja, mit dem Spiel im Lenkrad.
Ja, das war alles so. Ich hatte ja einen schmalen 911er in der Zeit.
Ja, ja, das kannst
2,7,
du gar nicht vergleichen.
Und der fuhr mit 10 Litern 160 auf, weißt du, in der Kurve. In der gleichen Kurve bist du auf der Autobahn mit 25 Litern Verbrauch, mit 100 und seekrank mit dem SL unterwegs gewesen. Und ey, nach dem Wochenende hatte ich so den Kaffee auf, da habe ich ihn damals zum Oldtimer Center Frechen zu dem Platter wiedergestellt. Das ist das Bild, was ich hier gezeigt habe. Das ist auch beim Platter vor der Tür, wie ich ihn abgegeben habe. Ich bin da gerade hingestellt. Naja, hatte ich keinen Bock mehr. Egal.
Ja, nachvollziehbar, aber ja, schon besonders. Bevor wir hier gleich nochmal in eine Runde Quartett Roulette starten, ich brauche vielleicht nochmal Hilfe, falls jemand von euch da draußen Lust hat, mich zu unterstützen. Und zwar, wir machen dieses Jahr wieder den Adventskalender. Und beim Podcast brauchen wir keine Hilfe, das kriegen wir hin. Aber vielleicht brauche ich jemanden, der nochmal so ein paar Bilder dann zusammenfummelt. Weil das ist nämlich dann auch nicht ganz ohne, weil wir ja dann jeden Tag quasi andere Tür, Hintergrund, blub und Zahl. Und falls jemand gut mit dem Thema Grafik umgehen kann und vielleicht auch noch den einen oder anderen Hinweis hat, wie wir im Vorfeld, das werden wir aber auch nochmal machen, das nochmal ein bisschen bewerben können, weil ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg für den einen oder anderen, der sonst keine Podcasts hört, diese, ich sag mal, kurzen Episoden im Dezember mitzumachen und quasi jeden Morgen die Möglichkeit haben, unsere beiden süßen Stimmen zu hören. Von daher, meldet euch
aufstehen.
Gerne bei mir, entweder bei Instagram, Facebook oder bei
frank@2011.de. Guten Morgen, hier ist der Podcast-Wecker.
Genau, so ist es.
Ach hier, habt ihr vielleicht gar nicht mitgekriegt. Letzte Woche haben wir uns ja darüber gefreut, dass hier ein Audi Quattro reingekommen ist. Der war dann auch sofort verkauft. Also wie wir den Podcast aufgenommen haben, natürlich noch nicht. Aber den nächsten Tag war das in trockenen Tüchern.
Ja, Wahnsinn. Ne?
Steht noch hier hinter uns. Ich war jetzt gerade beim TÜV bei der Ultima-Tankstelle gestern. Oh. Ein Nebelscheinwerfer verging nicht, den hat Richard schon repariert.
Ach was, okay.
Ja, ja. Aber tatsächlich, ich sage repariert, weil ich habe erst gesagt, die Birne kaputt war, aber nicht. Da war eine Steckverbindung, hat sich irgendwie aufgelöst. Weißt du, das Auto ist ein gutes Beispiel dafür, dass man halt auch 40.000 Euro in so ein Auto stecken kann an Technik, was man kaum sieht, nur auf Rechnung. Also man kann es an der Rechnung halt auch nachvollziehen. Auch wenn du die Baugruppen durchgehst, siehst du, dass es ja alles gemacht wurde. Heißt aber nicht, dass trotzdem irgendwo sich eine Steckverbindung von 1983 materialisiert und ein Scheinwerfer einfach gar nicht mehr geht und den Fehler auch erstmal nicht findest.
Das ist so.
Das ist so, ja.
Und wenn du natürlich zur Ultramann-Tankstelle zu Alex fährst, dann sagt er hier.
Ja, das prüfe ich vorher selber, ob das alles funktioniert. Die Blöße gebe ich mir da nicht.
Dass er dich da lang macht und nach Hause schickt.
Nee.
Komm mal wieder, Jens.
Ja.
Ja, sehr gut. Wollen wir das Fiat-Ding mal spielen?
Kann man das spielen?
Ja, komm, zieh doch mal eine Karte, mal gucken, was du Schönes findest, ja. Ist so ein Blick so, ah ja, okay, gut. Lass mich raten, es ist ein Fiat.
Es ist ein Fiat. Okay. Blöd, dass hier keine Baujahre drin stehen.
Ist es ein Tempra geworden, den du gezogen hast?
Ja.
Tatsächlich? Also, okay, ja.
Aber gut. Ganz mies, Tempra 1,4 IE Limousine.
Also der allerkleinste Motor.
Das was ist hat der kleinste Tempo, 70 PS.
Okay.
1,3 Liter Hubraum. Das war der größte Motor im Uno. Ein Freund von mir, der hat den Uno Top Class.
Das ist der Tempra ohne Ment.
Genau, Tempra ohne Ment. Ein Freund von mir hatte den Fiat Uno Top Class in der Zeit. Und der Top Class hatte den Motor, 70 PS, 1,3 Liter.
Das war richtig.
Und der Top Class war schwarz metallig, hatte ein Schiebedach und hatte eine Volllederausstattung.
Sorry, nicht mehr zu finden, ne?
Ja, hast du noch nie von gehört wahrscheinlich, ne?
Nee.
Ja, ist auch nicht zu finden. Ist genauso wenig zu finden wie, ich habe ja immer in meinem Kopf schwirrt seit Jahren ja der perfekte Fiat Chroma V6 rum. Chroma V6 in schwarz metallic hat damals, ich werde es nie vergessen, die Anzeige in Autoton Sport, 49.900 D-Mark hat der gekostet, neu. Und den gab es nur volle Hütte. Den gab es in einer Ausstattungsvariante. War alles drin, Klimaanlage, und Lederausstattung.
Dann, also sogar Leder?
Vollleder, komplett. Und der hat halt den 2,5 Liter V6 Motor von Alpha drin. Mhm. Du machst den Chroma an und es klingt wie ein Alpha.
Geil. Ne?
Das Ding hat auch richtig Leistung. Ist ultra selten. Viele wissen gar nicht, dass es den gab, Chroma V6 überhaupt.
Ja.
Habe ich sogar mal in Köln, war ich in meiner italienischen Werkstatt früher, und da habe ich mich, Chroma V6 war schon immer Thema, fand ich immer geil. Das ist schon über 20 Jahre her, diese Diskussion haben wir da geführt mit dem Inhaber. Da habe ich gesagt, ja, es gab ja mal Chroma V6 und er hat Stein und Bein geschworen, dass es den nicht gab.
Ja, das ist ja manchmal...
Eher als Italiener auch noch, mit der italienischen Werkstatt für Autos. Ich so, ey, klar gab es einen Chroma V6.
Ja, gut, ja. Aber manche Autos sind tatsächlich so selten und wenn die dir selber dann nie über den Weg gelaufen sind, ich finde ja insgesamt auch die ganzen Fiat-Modelle hier in Deutschland... Es gab sie immer mal, aber...
Fiat war sehr erfolgreich in Deutschland.
Ja, ja, aber man hat sich schnell auch wieder vergessen. Also,
Fiat ist eine komische Marke, finde ich. Insgesamt hat die Marke sich ja abgeschafft.
Ja,
die Marke ist ja nur noch dieser Kern um diese ganzen Fiat 500s.
Richtig.
Als Fiat 500e, als Abarth, als, wie heißt der, X, Cross, L und so weiter. Das ist ja alles die Fiat 500-Familie. Ja, ja, ja. Klar, dann gibt es den Panda immer noch, wird ja ewig gebaut. Und dann gibt es diesen komischen Tipo, diesen.
Den gibt es aber auch nur, um die billigste Mietwagenkategorie
genau,
auf Mallorca darzustellen.
Diese billig Mittelklasse. aber es ist ja nicht so wie früher gab es. Das war ja eine stolze Marke. Die hatten ein Luxussegment, ein mittleres Segment und ein normales Segment.
Naja, es war ein Wahnsinnskonzern, ne?
Ja, und da gibt es so Übersichtsbilder Ende der 60er Jahre, wenn die Produktpalette in Lingotto oben in Turin auf diesem Gebäude steht, was für eine Flotte das ist. Fiat 500, 600, 850, 124, 125, 124 Kombi, 128, 128 Berlinetta, 130, 130 Coupé, Fiat Dino Coupé, Fiat Dino Spider. Ich kann die alle aufzählen.
Oh. Weißt du,
das ist ja so. Ne? Und heute?
Ja.
Ja, 500 irgendwie in drei, vier verschiedenen langgezogen, hochgezogen. So. Das ist bei vielen Marken ja so. Ne? Das ist so zusammengestumpft, gedampft irgendwie. Ja. Und da kommt auch nichts. Es kommt in den letzten Jahren, finde ich, auch nichts Spannendes Neues dazu. Ne? So auch bei diesen Marken, ist ja bei allen Marken so, es gibt ein VW Up, ein Polo, ein Golf, ein Passat.
Mhm.
Ja, mhm. Und dazwischen noch irgendwie so T-Roc, Lee-Roc, E-Roc. Ja. Und die werden immer größer. Der jetzige Polo ist schon doppelt so groß wie der erste Golf.
Ja.
So.
Ja.
Aber es kommt ja nichts Spannendes Neues irgendwie. Keine Innovation. Es kommt nicht ein neues Modell, wo du sagst, oh geil, neues Modell. Sondern es ist immer nur aufgekocht, abgeklatscht, weitergezogen. Und ganz ernsthaft, Automotorensport Online, gestern Abend, ich gehe da so drauf. Ich glaube, zweiter Artikel war, im Vergleich muss ein Fünfer, also Vergleich BMW 320e gegen 520e, whatever. Mhm. Und das Bild, beide Autos sind Front. Ich gucke auf das Bild Und ich konnte nicht sagen,
was jetzt was ist.
Welcher ist welcher? Ja, ja. Welcher ist denn jetzt 320 und welcher 15? Ja. Dann habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich ist 25 der hintere, weil der Dreier früher jetzt, also neuer auf dem Markt wieder mal ist, ein bisschen. Und die Scheinwerfer sind ein bisschen flacher. Aber du kannst es gar nicht unterscheiden. Du kannst es nicht unterscheiden. Gut, jetzt werden natürlich hier sitzen irgendwelche eingefleischten BMW-Fans
am Hörrohr. Klar, die sagen jetzt, Hörrohr. Der hat eh keine Ahnung,
der weiß ja nicht mal, was E21,
E30 und E34 ist.
Genau, aber der soll uns in Ruhe lassen. Nee, Leute, klar könnt ihr das, ich kann auch einen Volvo S60 vom S90 unterscheiden, logisch. Mhm. Aber auch das, da muss man fairerweise auch sagen, ist von vorne auch schwierig. Es sei denn, man weiß von vornherein die Leuchtengrafik, aber das, es ist einfach, was ist das alles? Ich finde es so schade.
Du, aber das geht selbst mir, also bitte, ihr lacht jetzt nicht, ne? Aber neulich morgen komme ich zur Arbeit und da sagen meine Kollegen zu mir, Frank, wir haben eine neue C-Klasse All-Terrain für den Laden, der stellen wir jetzt rein. Und ich so, okay, cool, echt cool. Und gehe so nach oben und denke, ich wusste gar nicht, dass es den schon gibt.
Also, ja, das ist jetzt so, auch die C-Klasse All-Terrain.
Ja, genau. Also echt so, ach so, ja, also, den gibt es schon, okay, dann stell mal rein.
Ah, ne? Ich
so,
finde übrigens, das muss ich auch nochmal sagen, ich habe letztens wieder einen gesehen in Weiß. Die E-Klasse All-Terrain ist einer der absolut wenigen Mercedes, die ich mir kaufen würde. Finde ich so cool, das Auto.
Wollte ich auch immer gerne mal als Dienstwagen haben. Die sind also so selten.
Es ist natürlich ein Volvo-Abklatsch, muss nicht drüber sprechen. Der V90 Cross Country, beziehungsweise
naja,
es geht mal los.
Der Audi, ne, oder?
Nein. Ich lach mich tot. Es geht los mit dem Volvo. Es geht los mit dem Volvo. Der erste hieß noch V70 Cross Country.
Okay.
Der hieß noch nicht mal XC.
Und der war vor Audi, ja?
Ja,
okay. Okay.
Natürlich war der vor Audi.
Okay.
Das ist ja ewig her. Ja. Der müsste fast ein Hakenzeichen jetzt schon haben.
Echt?
Der Allroad Audi, der kam erst raus in der zweiten oder dritten Generation von Volvo.
Ja, da kam,
man sagt immer, Volvo hätte dieses Segment mit dem XC damals erfunden.
Ah, okay.
Das ist aber nicht so, da kann man sich drüber streiten.
Naja, es gab ja Nischenmodelle, gab es ja.
Ja, es gibt ja zum Beispiel Subaru.
Amerikanische AMC gab es auch. Also da gab es ja schon.
Ja, gut, aber das sind keine. Das ist eine andere Geschichte.
Ja.
Das ist kein Großserie. Also,
nein, das ist klar.
So, es ist schwierig. Aber auf jeden Fall, heute jetzt, bei den Modernen war der auch der V90 Cross Country, war der erste wieder. Das ist ja auch Wurst, darum geht es gar nicht. Und Mercedes hat das Thema geil umgesetzt. Der Wagen sieht fantastisch aus. Auch unten in den, mit den schwarzen Kunststoffteilen oder mit den dunkelgrauen.
Die es übrigens auch für Geld und gute Worte nicht lackiert gibt.
Ja, bei Volvo gibt
es das. Weil es gibt Menschen, die dann sagen so, ich hätte das gerne alles lackiert. Und so, ihr könnt es machen, Also gibt es nicht.
Ja.
Es gibt es nicht.
Ja, das finde ich bei Volvo bescheuert. Das gibt es nämlich bei Volvo. Kannst du als Package bestellen. Ja. Dann, was soll das denn? Nee, der Mercedes gefällt mir sehr, sehr gut.
Wow.
Echt ein schönes Auto.
Wow, das halten wir mal fest. Mal einen Haken dran. Ich habe.
Nee, der ist wirklich schön.
Ja, finde ich gut.
Deshalb, ich habe mich gefreut, dass es diese C-Klasse auch als dieses Modell jetzt gibt. Weil bei einer Automotor und Sport irgendwo ein Bild und so. Die ist ja genauso gestrickt. Die ist aber wahrscheinlich, wenn man die jetzt nebeneinander sieht, fragt man sich, welcher war denn jetzt nochmal welcher? So, aber ist ja egal. Das Modell fand ich sehr cool von Mercedes. Okay. Ich glaube aber auch nicht, dass es. Die siehst du sehr, sehr selten. Das ist auch nicht der, glaube ich, nicht der Verkaufsschlager bei Mercedes.
Ja, und.
Nee, weißt du warum nicht?
Das
ist nämlich kein dicke Hose-Auto.
Ich habe da tatsächlich noch eine andere Begründung für. Weil. Diese Autos, also so wie ich jetzt eben nicht genau weiß, dass das überhaupt gibt, ist den Menschen das Auto gar nicht präsent, weil du siehst ihn so selten. Du musst ja so ein Auto im Verkehr haben, um mal sagen zu können, ey, die finde ich aber cool. Und dann gehst du zu einem Händler und sagst, sag mal, da gibt es irgendwie so eine E-Klasse und dann sagst du, ja, das gibt's so. Du siehst die sehr selten. Du siehst die auch selten in Showrooms, weil die waren tatsächlich in der Produktion immer sehr selten. Und ich finde sie auch
gut. Aber gibt es die nicht auch mehr, schick.
Die E-Klasse? Doch, den gibt's noch. Aber es, ja, also die meisten werden jetzt gucken, und wie der nochmal aussieht, weil den siehst du im Alltag eher selten. Was ich übrigens gerade auf der Autobahn im Rückspiegel hatte, weil du nämlich vorhin über VW gesprochen hast. Also ich fahre linke Spur, es ist dunkel, ich telefoniere und von hinten kommt jemand angeflogen. Ich denke, oh, der fährt da schnell, ich lässt ihn mal vorbei. Ich denke, was hat der denn für eine Lichtgrafik? Also typische vier, also zwei jeweils auf der Seite eckige Hauptscheinwerfer, LED-Technik. Dazwischen so ein LED-Balken, wie es viele Elektrofahrzeuge haben, Golf. Der so etwas leichter...
Golf.
Genau. Und dann Nebelscheinwerfer, die 5 LEDs haben, jeweils, ja. wie auf dem Würfel, also außen, ja. außen 4 und in der Mitte 1. Alter, das Ding ist ein richtiger Abräumer auf der Autobahn gewesen. Ne? Ich habe noch nie so eine Lichtgrafik im Rückspiegel gehabt.
Was war es, ein Golf?
Ein Golf. Es war ein Golf. Es musste ein Golf-Topmodell sein irgendwie.
Ja, GTI oder irgendwas.
Wo weißt du das? Also ich hab das gesehen und habe gedacht, was ist das denn für
ein Auto? Habe ich auch schon mal gesehen, vorne mit dem durchgehenden Lichtband.
Oh.
Und ich habe jetzt zweimal, war vor mir jetzt, ist ja jetzt wieder dunklere Jahreszeit. Und da haben ja die Leute relativ, also du hast mehr Lichtgrafik auch später, Nachmittag schon vor dir. Mhm. Neuere Seats, die das hinten genauso haben, wo die Grafik auch komplett durchgeht
mit
Leiste
genau.
und so.
Genau.
Naja, was es alles gibt, ne?
Ja, wow. So, ich will
was nützt mir eine schöne, was nützt mir eine schöne Lichtgrafik, wenn ich einen beschissen hässlichen Innenraum habe und ein Elektrik, die nicht funktioniert, so richtig.
Wurde ich aber auch angeschrieben, hat jemand gesagt, der hat einen Golf 8, funktioniert tadellos, haben wir ja auch bekommen.
Ja.
Kann ich mir auch vorstellen. Also, aber das, was wir da gesehen haben und was man auch nachlesen kann, es gibt wohl beides. Menschen, die Probleme haben. Genau. Lass mich auch noch mal eine ziehen hier aus diesem spannenden Quartett. Schnelle Sportwagen. Ja, du musst es ein Fiat ziehen. Ja, habe ich eben schon gesehen.
Geil.
Genau das Auto.
Ja, in Rot.
Genau, genau die Alpine, die bei Jens hier steht, ist vorne die erste Seite.
Ja, und jetzt wisst ihr ja, warum das ein Sportwagen ist, mit 1300 Kubik, 750 Kilogramm wichtig, ne?
Ja, das ist Wahnsinn, ne, was aus den Autos geworden ist. Das ist super leicht.
Ja. So. Das gefällt mir aber, das Spiel hier.
Das ist gut, ne?
Den mochte ich immer. Boah, den fand ich immer geil.
Oh, Vauxhall Firenza.
Vauxhall Firenza Drops Note. Mit den verkleinerten Scheinwerfern vorne folge ich so einer Gruppe, bin in einer Facebook-Gruppe auch. Den fand ich immer geil. Der war 1974, wurde der vorgestellt. Und da war
den gab es ja in Deutschland gar nicht.
Nee.
Gab es ja nur als Rechtslenker.
Nee, die gibt es auch. Nein, eben nicht. Die gibt es schon als Linkslenker.
Okay.
Schweiz, Benelux und so weiter.
Okay.
Dänemark gab es viel Vauxhall und so.
Ja, Such mal so ein Ding.
Ja, findest du ja nicht. So diesen Drops Note, das ist das Sportmodell mit dieser. Mit den verkleideten Scheinwerfern vorne. Hat ein bisschen so eine schräge Front wie ein Ford Escort RS 2000.
Genau.
Die Scheinwerfer sind verkleidet und hat halt keinen Kühlergrill. Und ich weiß noch, 1975er Automobilrevue, die ist grün gewesen mit roter Schrift, mit rotem 75 drauf. Ganz, da war der, bei Vauxhall war der doppelgroßes Bild, weil das ein neues Modell war. Und ich fand den schon immer, ich habe den gesehen, ich so, oh, das. Seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, finde ich den geil.
Ja, also jetzt ist klar, ich muss das Ding posten. Weil,
ein so geiles Auto.
Davon hat jetzt gar keiner ein Bild vor Augen. Da hätte ich
was
übrigens auch keins.
Ein geiles Ding, ey.
Ja.
Den würde ich sofort haben wollen. Ey, ja. Das ist so cool, das Auto.
Vor allem, genau. Der Witz ist, das, was du sagst, wenn du dir aber die Karosserie anguckst, würdest du sagen, der ist auf Basis eines Ford. Ist aber ja auf Basis irgendwie Opel, ne?
Ja, General Motors.
General Motors, ja. Okay.
General Motors.
Kann, ja, was auch immer da.
Ist eine eigenständige, ja, was ist denn da drunter? Vauxhall Firenza?
Keine Ahnung, Ascona?
Ja, die Größe ist das ungefähr.
Ja,
Ascona Manta, ne?
Mhm.
Oh, ist der geil?
Der ist schon cool. Und vor allem, was ich ganz krass finde, sorry, ich sehe das ja hier gerade, also, dass das Bild und die Form geil ist, aber da steht bei, dass er einen 132 PS Motor hat.
Ja, 2,3 Liter Hubraum.
Hört,
und
hört.
Jetzt hier, hört. Eine Tonne Leergewicht.
Ja, ja.
Und 1975, 8 Sekunden auf 100.
Mhm.
Wir
damit hast du aber...
Wir spulen mal zurück. Der Golf GTI kam 76 raus und war mit was auf 100? 9, noch was.
Ja, und, der schnellste Mercedes hat glaube ich, keine 8 geschafft.
Ja.
Also ich sage jetzt mal ganz blöd, was hat ein 450 SEL 6.9?
Weiß ich nicht, 8, noch was.
Also...
An sich keine 8 Sekunden.
Glaube ich auch nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Ist der geil?
Ja, ziemlich cool.
Aber du hast ja immer noch keine Karte.
Ich habe immer noch keine gezogen, genau. Genau. Zieh den jetzt. Ich nehme mal einen mit raus. So. Ja. Jens, über so ein Auto könntest du viel mehr erzählen als ich.
Okay.
Ich habe hier ein Auto, was in 7 Sekunden auf 100 ist.
Ja, ich muss dir ja was drüber erzählen. Aus welchem Land kommen wir denn? Also muss ich fragen, ne? Deutschland?
Nein.
Frankreich?
Nein.
Spanien?
Nein.
England?
Ja.
Ja. Es ist ein Lotus?
Ja.
Echt?
Ja.
Ein Esprit?
Ja.
Echt?
Ja.
Quatsch.
Der gelbe Esprit, ja. Ein gelber Esprit, Höchstgeschwindigkeit 200, 162 PS, 7 Sekunden auf 100, 900 Kilo Leergewicht.
200 Höchstgeschwindigkeit nur? Mhm. Das ist doch Quatsch. Das ist doch schneller gewesen. Zeig mal.
Richtig schön original.
Das ist doch kein Lotus Esprit.
Das habe ich eben, deshalb habe ich eben drauf geguckt. Das ist doch ein Eklat, oder nicht?
Ja, klar. Das ist doch kein Esprit. Das ist ein Eklat, ein gelber Eklat. So wie ich den schwarzen hatte.
Und ich hatte drauf geguckt und denk so, ist das nicht? Der sieht ja genauso aus, weil der, Jens hatte mir noch ein Bild geschickt von seinem Eklat. Und ja, was da auffällig ist, und das hat der Gelbe, wenn man genau hinguckt, auch.
Diese
A-Säulenverkleidung in Aluminium.
Aus kolidem Aluminium, genau.
Voll.
Nee, das ist ein Lotus Eklat, ja. 2 Liter ist ja, sind die Lotus, die Werte stimmen. Der hatte 160 PS, 2 Liter Hubraum. Naja, wiegt auch wenig. Das ist der Eklat.
Aber was ich nicht verstehe ist, also wir haben ja schon so viele Quartettkarten gehabt und dieses hier ist ja Bielefelder Spielkarten, das ist auch alles eigentlich kein Müll. Hochwertige Bilder und trotzdem so ein Fehler Scheiß drin, immer ohne Ende. Ne?
Ja, ja, ja.
Boah, ey.
In dem einen Mark 35 Segment hat man keine Lust.
Aber das, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, Jens, ich will es auch gar nicht vertiefen, was ich immer richtig schlimm finde. Ich gucke ja gerne auch irgendwelche Autosendungen, zum Beispiel auf D-Max. Und häufig sind das ja Sendungen, die übersetzt werden. Und immer dann, wenn die übersetzt werden, hörst du dazu und denkst, kacke, weil der Übersetzer ist kein Car-Nerd. Der hat keine Ahnung. Das heißt, der sagt dann, ja, wir müssen die Kabine nochmal erneuern. Und dann sagst du, Kabine? Ja. Innenraum heißt in Amerika Cabin.
Ja.
Bei uns sagt aber keiner Kabine zum Innenraum.
Ja, ja. Ich weiß, was du meinst.
Und das sind, also du hast permanent irgendwelche Übersetzungsfehler.
Ja, ja. Ne?
Auch so dieses Thema, mir gefallen die Reifen nicht. Und dann kommt er an mit neuen Felgen.
Ja, ja, die Reifen. Ja?
Reifen, gibt Reifen, es gibt Räder.
Ja. Ja? Räder ist das komplette,
genau.
Reifen ist das schwarze Gummi.
Genau.
Und die Felge ist das in der Mitte aus Metall irgendwas, wisst ihr? Oder Aluminium,
aber,
Magnesium.
Aber das nervt doch. Du guckst das und denkst ja, manchmal so.
Nee, das nervt, das führt für mich zum Abschalten, weil das hat ja keinen Mehrwert. Das ist ja irgendwie, wie soll ich das beschreiben? Wenn das so schlecht recherchiert und gemacht ist, boah, hast du keine Lust.
Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich mich ganz, ganz häufig darüber ärgere. Ich fluche dann immer. Und erkläre das dann immer sehr energisch meiner Frau, so nach dem Motto, ja, hier und da. Weil, ja klar, das weiß man besser, aber das ist halt echt schade, weil normalerweise, das ist das, was du sagst, du möchtest ja einen Mehrwert haben und eigentlich haben das diese Sendungen ja häufig nicht verdient, schlecht synchronisiert zu werden, weil die sind gut gemacht. Aber was nützt das, wenn dann irgendjemand, der sonst, was weiß ich, eine Kochsendung übersetzt, oder, was weiß ich, hier Home Shopping Europe macht. Ich weiß ja auch immer, ich will da niemandem zu nahe treten, aber das ist halt schade.
Ja, ist richtig.
Ja. Gut, Jens, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal Wochenende. Hast du deinen Zettel durch? Du hast ja einen Zettel mal wieder geschrieben, das finde ich irgendwie traumhaft.
Ja, ich hatte hier hier Fiat Pandas wollte ich noch promoten.
Oh, den Sizzly.
Ja, der Sizzly ist jetzt, ich habe den ja irgendwie so unter, ich habe den, wie soll ich sagen, der kam hier an, aber ich habe das nicht weiter kommentiert. Ich hatte die Bilder aus Italien mal gepostet, dass der bald verladen wird. Das ist schon lange her. Mhm. Der ist auch schon länger hier, der Wagen. Der hat jetzt einen kompletten Service gekriegt und wird gerade nochmal komplett konserviert.
Mhm.
Und dann geht er in den Handel. Ein Sizzly mit 26.000 Kilometern aus erster Hand. Das ist schon geil.
Ja, bei dem eben auch die Details alle stimmen. Ne? Und
Schrieb einer heute, kannst du lesen, auf Facebook, schrieb einer, ach Mensch, gestern ist in der Auktion einer weggegangen und wenn man da jetzt Pech hat, hat man jetzt eine neue Chance. Ja.
Ja.
Den in der Auktion habe ich mir angeguckt, diesen Sizzly. Dann habe ich nur drunter geschrieben, das ist richtig, aber wir reden hier über eine andere Zustands- und Preiskategorie.
Ja, okay.
Also, sorry, der ist für 8.000 Euro weggegangen, dieser. Ne?
Mit ja.
In Ungarn restauriert, 160.000 Kilometer gelaufen.
Wie viel gelaufen?
160.000, unheimlich viel
falsch. Das ist nicht viel für einen Panda, ne?
Nee, aber auch unheimlich viel falsch oder es fehlen Teile, es fehlen Schriftzüge, Logos, falsche Logos dran. Unterboden einfach schwarz zugeschmiert, weil es ist der Klassiker halt. Also diese, voll restauriert, aber stand in der Anzeige.
Ja. Also ich habe ja seitdem ich hier bei dir oftmals zu Gast bin, ja auch eine Leidenschaft dafür entwickelt, immer mal zu gucken. Und in Spanien sieht man tatsächlich auch ab und zu mal ein Sisley, aber ganz ehrlich, die sind richtig Schrott. Und dadurch, dass es bei dem Auto um so viele Details geht und eben auch darum geht, wie der Zustand der Sitze ist und die meisten, die sahen schon auf den Bildern echt so aus, dass du gesagt hast, oh nee, das tue ich mir nicht an.
Das Problem ist, also diese Art Auto Panda, ja, das betrifft doch andere aus, andere
Hersteller. Ist doch klar, was damit gelaufen ist.
Nee, ja, selbst wenn es ein Sondermodell damals war, ist es eins der billigsten Autos gewesen, ja, auch in der Produktion. Da hat sich keiner Mühe gegeben. Das ist automobiles Klatschvieh, auf Deutsch gesagt, weißt du? Zusammengehauen und raus aus der Halle und weiter geht's, weißt du? So. Und heute ist die Kunst, ein vermeintlich früheres Billigauto als Sondermodell in einem Top-Zustand zu finden. Und das ist halt fast nicht möglich, das ist der Punkt.
Ich hab einen Kommentar gelesen, ich weiß nicht, ob du ihn auch gelesen hast, unter deinem Post, da hat einer geschrieben, ich sollte in den 90er Jahren in einen Fiat Panda ein Radio und neue Lautsprecher einbauen. Ja. Das war eine riesen Herausforderung. Und ich weiß, was er damit meint, weil du hast bei dem Auto keinen Platz dafür gehabt. Also du müsstest
irgendwie ich habe das auch gelesen und habe mir gedacht, Alter, dann du hast es bei gar keinem Auto geschafft, wenn du es nicht geschafft hast. Weil es gibt für Panda ganz
Ich weiß, diese Dinger, diese
Kunststoffeinsätze, die kosten nichts.
Nein, aber das musst du ja wissen, dass es die gibt, oder? Und
sonst kannst möglicherweise, du
nee, aber möglicherweise kam mir auch jemand um die Ecke und sagt, ich will da aber 16,5 Tieftöner drin haben. Und die
findest du Platz
dafür findest du. Genau, wo sollen die denn hin? Den findest du nämlich nicht.
Aber ein normales Radio und Lautsprecher, das ist nicht das Thema.
Nein, weil du diese Aufsetzdinger hattest, die du dann links und rechts in dieses Armaturenbrett einsetzt, meinst du, ne?
Ja, und die werden nicht mal verschraubt, die stecken einfach nur drin. Das ist überhaupt keine Arbeit.
Die kannst du mitnehmen.
Ja, und das, weißt du, wie die Kabel verlegen kannst? Diese Ablage ist ja aus Stoff.
Ja, du kannst einfach...
Nee, die ist ja eingehängt nur, die kannst du einfach hochnehmen, hochklappen und wieder runterklappen und dann liegt das Kabel da. Weißt du, das ist echt simpel.
Ja.
Ich hatte ja auch schon Panda gesehen, da hat einer, der hatte links und rechts eine Türtasche, der hat einer Boxen in die Türtaschen eingebaut.
Genau, das habe ich auch schon mal gesehen, dass du da, aber viele von denen hatten ja gar keine Türtaschen.
Nee, es gibt auch welche, die hatten nur, viele hatten nur eine Türtasche, nur auf der Fahrerseite.
Ach, das gibt's auch?
Das ist halt Mono.
Ja.
Ja, gibt's auch. Hier der weiße Billigpanda, der noch, also der kommt, ist auch beim Konservieren. Der einfache, der kommt auch noch in
Verkauf. Ach, der schöne, der mit der schönen Innenausstattung.
Ja, genau.
Grün-blau.
Ja, der hat das. Der hat nur eine Türtasche auf der Fahrerseite und rechts ist nacktes Blech und Blindstopfen.
Sehr gut.
Ja.
Sehr gut. Ja, also wer noch einen richtig schönen Allradler für den Winter braucht, bevor der Schnee kommt,
hey, Jens hat noch was. Das ist ein Sammlungsfahrzeug. Und ich sage euch auch, Leute, der kostet an die 20.000 Euro, auch wenn euch jetzt der iPod aus Verschreck aus der Hand fällt.
Wir sind beim Sisley.
Beim Sisley, ja. Der kommt an die 20.000
Euro. Genau, der andere ist auch ein bisschen günstiger.
Ja, da habe ich noch nicht fertig gewürfelt. Also der hat auch komplette Inspektion, alle Flüssigkeiten neu, Reifen neu. Der hat vorne, hinten neue Stoßstangen jetzt.
Mhm.
Weil die waren, hinten die hatte einen Riss und vorne die hatte irgendwie leicht andere Farbe, war schon mal getauscht. Aber ganz, also gut, die muss natürlich auch montiert werden und so, klar. Aber die Stoßstangen an sich, die Haut, ne? Diese Repro-Teile gibt es schon ab 44 Euro, die ganze Stoßstange. Ne? Plus Versand, der Versand ist aber teurer, weil die so groß ist. Der
Versand ist teurer als die Stoßstange.
Nee, also der hat neue Stoßstangen, neuen Service und so weiter, neue Reifen, TÜV, alles fertig. Weiß ich nicht, keiner. Der ist ja 30 gelaufen erst, ne? Komplett rostfrei, gammelfrei, im Erstlack, bla und so weiter. 8,9, sorry, hau ich mal raus.
Ja, finde ich zum Beispiel cool. Also ich fand das Auto ja von Anfang an genial, hatte ja tatsächlich in dem Moment, als ich ihn gekauft, das überlegt, ihn selber zu nehmen, weil ich diese Kombination aus einer unauffälligen Außenfarbe weiß sehe, aber dieser coolen Innenausstattung, die so sommerlich ist irgendwie.
Eher so blau, grün, rosé, so gemischt, ja. Und aber lustigerweise ist es der einfachste Stoff, ist das einfachste Modell.
Aber ich hab noch nie vergleichbaren gesehen.
Ich
also auf Bildern oder so,
nee.
Nie irgendwas
und er hat ja, der hat ja Gummifußboden.
Mhm.
Der hat nicht mal eine Temperaturanzeige. Anstatt Temperaturanzeige hat nur ein Blinklicht, wenn es zu warm wird. Nur so eine kleine Idiot, so ein Idiot-Light, so eine Leuchte vorne drin.
Ja, gut. Temperaturanzeige, wenn der Motor zu warm wird.
Ja.
Ja, naja, okay. Naja, ja.
Gibt es ja heute nicht mehr solche Anzeigen.
Nee.
Früher hat es hier, ey, Auto kannst du immer, hast du im Griff, Temperaturanzeige, Öldruck, Voltmeter.
Ja, Punkt. Also so. Aber diese Anzeige gibt es ja deshalb nicht mehr, weil es gibt eine Anzeige dafür, wenn du irgendwie zu wenig Kühlflüssigkeit hast. Und einen anderen Grund, weshalb mein Motor heiß werden könnte, gibt es ja hoffentlich nicht.
Ja, aber es ist ja viel interessanter zu sehen, dass der Motor, wenn du schon siehst, dass er zu warm wird, kannst du schon reagieren.
Da guckt ja heute keiner mehr hin, das ist das Problem.
Ja, selbst mein
früher auch oft nicht.
Dr. Elf.
Früher auch oft nicht.
Doch.
Erst wenn es gequalmt hat.
Nee, Dr. Elf hat ja alles. Dr. Elf hat ja eine Öldruckanzeige. Oder im Öldruck kannst du ja dann auch sehen, klar, wenn der Öldruck weiterhin sinkt, wenn du irgendwie an der Ampel stehst, weißt du, dass Öl warm ist, ja logisch, der dünnflüssiger dann, also ist der Öldruck niedriger. Klar. So, das brauchst du keinen, so. Also der hat eine Öldruckanzeige, der hat einen Voltmeter, ja, wo er anzeigt, hat er 12, 13, 14 Volt. Und da kannst du halt auch sehen, Überspannung, Unterspannung, kannst ja sehen, was da passiert. Und er hat eine richtige Temperaturanzeige. Mhm. Wie fehlt das in den modernen Autos? Ja, du kannst einen Scheiß abfragen, ja. Du kannst da abfragen über WLAN, die Temperatur von deinem Kack-Frühstücksei können sie dir ins Armaturenbrett einblenden. Mhm. Aber die Wassertemperatur von deinem Auto, die gibt es nicht mehr.
Mhm, stimmt. Wobei, wobei das bei uns wieder mittlerweile über so ein Menü dann möglich ist. Also
was?
Kannst du dir über Menü das Frühstücksei.
Das Frühstücksei bestellen. Nee, aber ist doch wirklich so, oder?
Ja, ist so. Aber ja, offen gestanden, die meisten Menschen vermissen das sicherlich nicht. Die wollen einfach nur, dass das läuft und die wollen nach Möglichkeit nicht, dass irgendein Licht angeht, bei dem sie irgendwas machen müssen. Hm. Also ja, Mentalität. Ich glaube, hast du mit Sicherheit auch, hast du in deiner Fahrschule noch gelernt, wie man Rad wechselt? Wir haben das gemacht. Ich musste ein Rad wechseln beim Führerschein.
Nee,
in der Fahrschule.
Musste ich nicht.
Musste ich tatsächlich.
Ja.
So, von wegen Handbremse anziehen, Gang einlegen.
Das Witzige ist, das gab es nirgends so. Und Frank musste das nur machen, weil der Prüfer gerade tatsächlich einen Reifen wechseln musste.
Und der hatte Frank, Bock, mich mal schwitzen
zu sehen. Der hatte keinen Bock. Frank wurde also missbraucht. Man, ja. hatte keine Lust, die Straßenwacht anzurufen.
Du, hast recht. War Herbst und ich sollte alle vier machen. Komisch.
Ja, komisch, ne? Und die hatten dann so ein groberes Profil, oder?
Ja, hat er mir nicht erklärt.
Hat er nicht erklärt, ne?
Ja. Gut, also, schönes Wochenende, macht's gut und wie gesagt, wenn jemand mir helfen kann, helfen möchte beim Adventskalender, dann bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und ansonsten machen wir jetzt ein bisschen Werbung dafür, damit wir vielleicht noch den einen oder anderen dazu begeistern, Podcasts zu hören. Jawohl, also, macht's gut.
Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.